Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Wir sind für euch wieder da, kurz nach dem Draft, kurz nach dem ganzen Durcheinander, was wir erwartet haben, was nicht ganz so eingetreten ist, wie wir das noch vor ein paar Wochen so ein bisschen flapsig dahergesagt haben. Wir betrachten heute also den Draft, das, was sich dazu getragen hat. Wir schauen aber auch dadurch, dass wir jetzt auch ein paar Tage nicht da waren für euch, auf die Sachen, die sich davor dem Draft noch zugetragen haben. Natürlich auf die Personalie Rob Gronkowski, auf die wir schauen müssen, aber eben auch andere Trades, die noch gelaufen sind vor und während und nach dem Draft. Vertragsverlängerungen, darauf wollen wir natürlich schauen und auch natürlich nochmal ein Update geben, so wie wir es in den letzten Wochen auch gemacht haben, zur aktuellen Situation rund um Covid-19, die NFL, mögliche, Ausweichpläne, mögliche oder Szenarien, die sich vielleicht anbieten könnten oder auch vielleicht nicht. Wir geben dann mal wieder so eine Einschätzung ab, wie wahrscheinlich ist es, dass wir überhaupt eine NFL-Saison sehen werden. Werden wir eine volle Saison sehen? Da hat Christian und damit ein herzliches Willkommen an dich noch so ein paar neue Einschätzungen, die wir dann, würde ich sagen, später noch besprechen.
Ja, das werden wir sicherlich machen. Hallo, ihr da draußen oder du da drinnen, je nachdem. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Der Draft war, weniger spektakulär als erwartet. Es gab keine Probleme. Keiner hat seinen Pick verschlafen. Es gab die üblichen netten Bilder, die sonst eigentlich nicht so, das war schon anders in diesem Draft, ne? So ein kleiner Glimpse in das Privatleben der Entscheidungsträger in der NFL ist natürlich sehr interessant. Muss aber natürlich bedenken, es ist natürlich auch ein sehr kurierter Blick in das Privatleben, ne? Also Dave Gettleman, der sich irgendwie in seinem Keller da so wirkt es irgendwie drapiert hatte mit seiner N95-Maske und dem IT-Dude, der da im Hintergrund wohl zugegen war, weswegen er die Maske getragen hatte gegenüber Mike Zimmer, der irgendwie drei Böcke oder Elche oder was auch immer da an der Wand hingen hatte oder wahrscheinlich immer noch hängen hat, so rum, ne?
Wer weiß, vielleicht wurden die extra drapiert, damit es möglich. Ein bisschen so seiner...
Damit er Ground and Pound, damit er damit glaubwürdiger rüberkommt, wenn er das sagt, so martialische Spielweise, nur die Harten kommen in den Garten oder so. Wer war das mit dem schönen Garten?
Mit dem schönen Garten?
Oder mit diesem stylischen Garten. Wie hattest du es genannt?
Cliff Kingsbury war das. Es kam ja, genau. Sein Ding ging ja sehr viral ganz zu Beginn in dieser großen Villa mit offenem, ich weiß nicht, da war so ein Feuer mitten im Garten, glaube ich, ein Riesenareal, das Ganze.
Ja, und irgendwie so, das wirkte so, als wenn es irgendwie, also sah alles sehr künstlich aus, mega stylisch. Ich fand es auch sehr schön, muss ich sagen.
MTV Cribs kommt demnächst vorbei.
hat mich direkt an Westworld erinnert. So, das hat mich irgendwie in diese Richtung geworfen. Also sehr cleaner Look irgendwie.
Ja.
Und auch kühl.
Ich fand, ich hatte eine Sache gelesen, es erinnerte so ein bisschen an ein Setting für, da darf man das sagen, obwohl, wir haben ja keine freizügige Sprache bei uns hier im Podcast, Erwachsenenfilme werden die so genannt. Als,
Felix, du darfst nicht vergessen, wir leben in einer Zeit, du darfst nichts mehr sagen.
Ja, stimmt.
Also überall ist die PC-Police, ne, und also du darfst nichts mehr sagen, außer dass du alles sagen darfst, was du willst und dich darüber beschweren darfst, was du nicht sagen darfst.
Vor allen Dingen hier im Sportbereich.
Natürlich, ja. Ja, stimmt, du hast recht, das hattest du gesagt, dass es dich
Der Unterschied.
Pornodrehs. Das ist ja nicht explizit.
Nee,
ist
Sprache.
Oder Ehehilfsfilmchen? Ehehilfsfilmchen?
Und es können ja auch Unterrichtsmaterialien sein. Aktuellere, modernere. Aber ich fand auch gut den Split-Screen, den er ab und zu an mal gesehen hatte zwischen Bill Belichicks, weiß ich nicht, was das war, Wintergarten oder sowas oder so. Das sah irgendwie so ein bisschen aus
Nantucket.
So ein Ferienhaus, das zwar schön gelegen ist, aber innen drin halt echt nicht schön ist. Und dann stand da irgendwie 8 Super Bowl-Siege und daneben auf der linken Seite Cliff Kingsbury in dieser riesen Mansion, 5 Siege in der NFL. Das war ganz lustig und natürlich Bill Belichicks Hund, der so ein bisschen den
Draft gewalkt, ne?
Ja, der hat den Draft gewonnen.
Gibt auch einen Instagram-Account von Linda Holiday moderiert. @theswooshdog, glaube ich. Also Swoosh von, so heißt ja das, das Emblem von Nike, dieser Swoosh. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt.
Genau, und der Hund heißt Nike.
Genau.
Oder Nike oder wie auch
immer. Nike im Prinzip.
Nike. Genau. Genau, das waren so ein bisschen die, beziehungsweise das Schlimmste war ja, das habe ich fast vergessen, was mir übel aufgestoßen ist, war die Dekoration oder die Inneneinrichtung von, beziehungsweise da haben sie ihn wahrscheinlich auch reingesetzt, Ron Rivera, der neue Coach in Washington, der saß im Grunde genommen vor einer riesen Amerika-Flagge neben dem großen Logo von Washington, das wir auch schon mehrfach besprochen haben, auf vielen Gründen rassistisches Logo ist, das schon längst hätte entfernt werden müssen, mal von dem Team, beziehungsweise ja doch dem Team oder der Liga. Also das war ein sehr, sehr unschöner Anblick und dann natürlich auch solche Sachen wie Burrow, der First Overall Pick, der bei der Nationalhymne irgendwie sich nochmal hingestellt hat mit seinen Eltern im Wohnzimmer, Hand aufs Herz und dann mitgesungen hat. Also das waren alles so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay.
Cringeworthy.
Ja, und das Letzte vielleicht, bevor wir dann in die Thematik einsteigen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hinter Goodell waren ja immer, auf diesem großen Fernseher, ich glaube 12 verschiedene Bilder von Fans.
Ja, oh Gott, ja, das war auch cringeworthy.
Ja, und das Lustige war einfach, dass bei den Chargers waren nicht alle ausgefüllt. Also die haben nicht 12 Fans gefunden von den Chargers, um sie auf den Screen zu bringen. Da waren 2 leer und die wurden mit dem Logo der Chargers ausgefüllt. Das fand ich traurig, aber spiegelt natürlich auch so ein bisschen so die aktuelle Situation ganz gut wider bei den armen Chargers.
Waren das denn Live-Boos? Ich dachte, das wären so aufgezeichnete Boos gewesen, weil doch vorher irgendwie Bud Light oder so mit Hashtag darum gebettelt hat, dass die Boos bekommen, so, oder nicht?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren eigentlich bei allen anderen Teams immer 12 verschiedene Gesichter auf jeden Fall bemalt und in Fan-Klamotte und jubelnd schreien. Nur bei den Chargers waren irgendwie nur 10 da. Naja,
hätte auf jeden Fall auch irgendwie, weiß nicht, deutlich mehr selbstironischer angehen müssen. Das wirkte so bei Goodell. Also die Parts, die ich live gesehen habe, ich habe das eigentlich mehr virtuell verfolgt.
Ach nee.
Also jetzt nicht, ich habe mir den Cast nicht angeguckt. Das ist irgendwie so, naja. Wirkte sehr gezwungen irgendwie und nicht organisch.
Nee, aber wer weiß, wie viele Drafts wir in dieser Form noch erleben werden müssen. Ja. Man weiß es ja nicht. Kann ja alles noch passieren, von daher vielleicht Übung.
Wär krass, wenn es im nächsten Jahr, also dann, nee, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass nochmal ein virtueller Draft abgehalten werden muss.
Zumindest nicht in der NFL, wer weiß, was in den anderen Sportligen noch passiert. Kommen wir aber vielleicht einmal zum Draft selber. Die Überraschungen hielten sich so ein bisschen in Grenzen, wenn wir das jetzt mal ganz grob, bevor wir gleich so ein bisschen detailreicher noch eintauchen. Burrow, der erste First of All Pick zu den Bengals, auch Young nach Washington. Großartig für Schlagzeilen hat er im Grunde genommen nur gesorgt, oder gibt es mehrere Stories so ein bisschen. Auf der einen Seite natürlich die Green Bay Packers, die einen Quarterback sehr früh geholt haben im Draft. New England, von denen viele, 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 viele Experten, die so stundenlang Film geguckt hatten, gesagt haben, die werden mit Sicherheit oder die Chance ist sehr hoch, dass vielleicht und zum ersten Mal in der Ära von Bill Belichick und bla bla, im Grunde genommen steht er wieder da, wo er 2001 mal war und so weiter und so fort, die Möglichkeit groß ist, dass er hochtradet, dass er sich irgendwie mit dem ganzen Kapital, was er an Draftpicks hat, in die Quarterback-Sphären reintradet. Was ganz anderes ist passiert, er ist rausgetradet aus der ersten Runde. Das waren so ein bisschen die Shake-Ups. Ansonsten verlief es alles in allem ja relativ ruhig und gediegen ab.
Ja gut, zweite Runde würde ich noch sagen, die Eagles, die auch unerwarteterweise einen Quarterback gedraftet haben. Natürlich in der zweiten Runde ist das eine etwas andere Hausnummer als jetzt in der ersten. Ja. Und ehrlich, ich finde ihn jetzt gerade gar nicht. Ich suche nämlich, Jalen Hurts, genau so war das. Ich wollte mit dem Namen sicher gehen. Durchaus sehr interessant, denn Carson Wentz ist natürlich nochmal eine Spur jünger, als es Aaron Rodgers ist, also der, bei dem wird man natürlich noch nicht natürlich über das Karriereende nachgedacht. Allerdings hast du natürlich bei Carson Wentz die letzten drei Postseasons, die er verletzt verpasst hat, eine etwas andere Voraussetzung. Ob sie ihn jetzt auch in der Hoffnung gedraftet haben, damit Carson Wentz ersetzen zu können, das wird nicht der Beweggrund gewesen sein, aber die Hoffnung haben sie natürlich, die hast du, glaube ich, immer, egal bei was für ein Spieler, das kann ja immer besser sein, insofern. Aber auch eine Überraschung, die durchaus sehr klug auch war. Also ich finde auch die Green Bay-Entscheidung sehr klug. Was hast du denn dazu?
Also du findest beide Entscheidungen klug, sowohl Hurts bei Philly als auch John Love bei den Green Bay Packers in der ersten Runde.
Also ich finde, du solltest, also ein gutes Team, egal wie deine Quarterback-Situation aussieht, ich finde, du solltest mindestens alle 3 Jahre einen Quarterback in den ersten beiden Runden gedraftet haben, weil die Position einfach zu wertvoll ist. Also ein Quarterback ist so gut wie 3 Wide Receiver, so ungefähr. Und,
ja, also absolut. Also bei Philly bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich habe es nur so grob überflogen, dass zumindest viele Philly-Fans es als Verschwendung ansehen, weil eben viel zu früh so einen hohen Draft-Pick,
das ist unbeliebt. Das kann
so
ich auch
viel
verstehen,
Value sozusagen abzugeben für einen Quarterback, der im Idealfall ja in den nächsten Jahren nicht das Spielfeld sehen wird, es sei denn, man spielt mit, und das weiß ich nicht, inwiefern das ein Plan ist, eben mit beiden Quarterbacks in einem Set, oder man versucht so ein bisschen so eine Taysom Hill-Situation zu generieren, wobei die für mich halt mit Carson Wentz relativ wenig Sinn macht. Ob man ihn vielleicht Tim Tebow-mäßig, aber da haben wir auch gesehen, dass es nicht unbedingt immer gut gegangen ist, versucht, irgendwie anders noch mit ins Spiel reinzubringen, seine Athletik mit reinzubringen, finde ich sehr, sehr schwierig. Von daher kann ich verstehen, dass man sagt, okay, warum jetzt einen Zweitrunden-Pick dafür ausgeben? Ist mir einfach 3 Jahre zu früh. Bei Green Bay sehe ich es genauso oder ähnlich wie du. Ich finde es an 26 dann da John Love zu holen, eine absolut realistische und gute Entscheidung und vor allen Dingen auch eine emotionsfreie Entscheidung, weil Aaron Rodgers, man weiß nicht, also Aaron Rodgers ist jetzt im Gegensatz zu dem angesprochenen Drew Brees gerade eben oder Tom Brady eben nicht der Quarterback, der seit Jahren im Grunde genommen Werbung dafür macht, dass er noch lange spielen möchte. Also er baut nicht so diesen...
Ja, aber er spielt jetzt auch nicht so wie Ben Roethlisberger damit, dass er aufhören will. Ne? Also ich glaube
nee, das
nicht, dass
nicht,
es
aber,
bei ihm...
Aber er ist jetzt nicht so der, der sagt, ja, ich will auf jeden Fall, er deutet es immer mal wieder an, dass er auch irgendwie noch ein paar Jahre spielen will und dass Tom Brady schon natürlich auch so ein Gradmesser ist etc. pp. Aber die Art und Weise, glaube ich, die er so ein bisschen an den Tag legt, lässt das jetzt nicht vermuten. Und wenn man zum Beispiel den Vergleich zieht, ich meine, die Patriots haben damals Jimmy Garoppolo in der zweiten Runde geholt, weil sie dachten, okay, das ist genau der richtige Zeitpunkt, wir können ihn jetzt mindestens 1 bis 2 Jahre redshirten und hinter Tom Brady sozusagen entwickeln lassen, und dann hat Tom Brady einfach gesagt, ja, ich spiele aber trotzdem noch weiter und spiele trotzdem noch weiter. Das sehe ich halt vielleicht nicht ganz so bei Green Bay, und von daher finde ich, es ist eine absolut richtige Situation, ihn zu holen. Macht für mich absolut Sinn, und vor allen Dingen für ein Team wie Green Bay, die ja auch jedes Jahr Ambitionen haben, ist es einfach auch komfortabel, so wie du sagst, wenn man auf der wichtigsten und bedeutendsten Position einfach gut aufgestellt ist. Ne? Weil wann war es vor 2 Jahren, als er sein Schlüsselbein gebrochen hat und komplett weg war? Aaron Rodgers
hat durchaus einiges an Zeit verpasst in den letzten Jahren.
Ja.
Und darüber hinaus hat er die letzten Jahre auch einfach nicht mehr gut gespielt. Das ist, wurde auf McCarthy geschoben, das wurde auf vieles geschoben. Am Ende wird sich zeigen, ob er sich wieder fangen kann oder nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt Bill Belichick zitieren dürfte, nach dem Draft von Jimmy Garoppolo hat er, glaube ich, gesagt, wir alle wissen Bescheid um die Alterssituation und Vertragssituation von Tom Brady. Ähnlich ist es halt auch mit Rodgers, wobei Rodgers halt noch unter Vertrag ist, ne? Aber die Situation hat schon sehr viele Ähnlichkeiten, und es ist einfach sehr klug, dass Green Bay unter Umständen den dritten Franchise-Quarterback an den Start bringen kann, ohne auch nur zwischendurch einmal eine Pause und ein Fragezeichen zu haben. Und das ist extrem komfortabel, wenn du dann überlegst, dass das dann, weiß nicht, 30 Jahre oder so sind, wo du wirklich keine grauenhaften Jahre hast, das ist doch eigentlich schön. Und ich meine, ich kann mich auch daran erinnern, als 2014 Garoppolo gedraftet wurde, da war ich auch so, oh Mann, ey, in der zweiten Runde jetzt irgendwie, okay, draftet doch irgendwas Gescheites. Das war als Fan Kacke. Aber im Nachhinein ist es einfach kluges Business, denn dieser Pick konnte geflippt werden für einen Zweitrunden-Pick am Top of the Round, also fast, also ne, ich glaube dritter Pick in der zweiten Runde war das von San Francisco, ne? Das heißt, das Value ist sogar noch, hat sich quasi verdoppelt dadurch. Und eine Sache darfst du halt auch noch nicht vergessen, gerade in der zweiten Runde ein gedrafteter Quarterback, der ist billiger, als wenn du dir jetzt irgendwie so einen Josh McCown oder so von der Straße holst und den ein Jahr für dich den Backup-Quarterback spielen lässt, denn die verdienen nämlich in der Regel so 4 Millionen.
James Winston.
Ja, okay, der kostet jetzt nichts, der kostet 1,1 Millionen plus 3 Millionen Incentives oder so. Ja.
Nee, du hast absolut recht. Und ich glaube halt, ich glaube fest, und da reiben sich natürlich jetzt wieder alle bei ESPN und The Zone und so die Hände, weil diese Situation der New England Patriots, die jetzt finally over ist, da gibt es natürlich noch viele Storylines, die man jetzt kreieren kann in den nächsten Jahren. Wer hat mehr Erfolg, Tom Brady in Tampa oder Bill Belichick in New England? Aber diese Situation kann man jetzt so ein bisschen übertragen auf Green Bay. Und das ist ja sozusagen der zweite Hotspot, über den man dann gern spricht, weil eben Aaron Rodgers der Typ ist, der er nun mal ist, der jetzt eben häufig als sehr, sehr unangenehm zumindest beschrieben wird. Das heißt, diese Situation, die man seit 2014 bei New England hatte, wo man immer was zu schreiben und zu debattieren hatte, die kann man jetzt schön auf Green Bay ausweiten, denn da hat man jetzt die gleiche Situation und ich glaube eben auch eine Situation, die sich wahrscheinlich so ein bisschen zuspitzen wird, denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass dass Aaron Rodgers noch so lange spielen wird insgesamt. Von daher ist es ein absolut sinnvoller Move von Green Bay, dass man gesagt hat, okay, wir mögen diesen Quarterback, er ist jetzt da, wir können ihn in der ersten Runde holen, lasst es uns machen. Warum nicht? Also definitiv eine gute Sache.
Ich frage mich auch, ob die Eagles ermuntert wurden quasi durch den Green Bay Pick. Also nicht, dass sie quasi dadurch irgendwie erst auf die Idee gekommen wären oder sich deswegen bestätigt gesehen hätten, sondern dass sie gedacht haben, dass das Feedback von den Fans oder von den Medien auch generell schwächer ausfällt, weil sich alle quasi auf den höherrangigen Move erstmal stürzen und dann dementsprechend das negative Feedback für Philly angenehmer ist dadurch.
Ja, zumindest im Lichte dessen, dass Philadelphia dann, obwohl ich den Draft overall von Philadelphia nicht so großartig fand, aber sie wurden halt sehr, sehr dafür gelobt, dass sie jetzt eben auch durch Trades von Max Goodwin von den 49ers auf der Wide-Receiver-Position einiges gemacht haben, zumindest eben sehr, sehr viel Speed zurück ins Team geholt haben, was ja in den guten Jahren, vor einigen Jahren, das war das so ein bisschen so das Kennzeichen. Wir erinnern uns auch an all die Jahre mit DeSean Jackson. Man assoziiert einfach so ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit vor allen Dingen dieser Offense. Das haben sie jetzt so ein bisschen mehr adressiert und Green Bay eben so gut wie gar nicht, zumindest nicht in der Offense. Also kein Wide Receiver. Es gab dann, habe ich jetzt gesehen, eine interessante Statistik, ich glaube, Aaron Rodgers hat nur einen einzigen Touchdown geworfen zu einem First-Round-Pick. Ansonsten waren es alles spätere Draft-Picks oder eben auch undrafted Free Agents. Das heißt, im Gegensatz zu all den anderen großen Quarterbacks seiner Zeit und den Jahren davor hat er eben kaum oder so gut wie nie einen First-Rounder gehabt, dem man den Ball zuwerfen konnte.
Ähnlich wie Tom Brady, auch da immer noch eine Parallele.
Ja, Tom Brady ja schon ein bisschen mehr, ne? Allein schon, ich meine, in seinen ersten Jahren, Ben Watson, der First-Round-Pick war, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Da gab es schon so ein paar mehr. Natürlich ist er nicht an der Spitze.
Randy Moss und so. Ja, klar, aber das ist natürlich alles lange her.
Genau, und deswegen kam halt sehr, sehr viel, glaube ich.
Aber Jimmy Graham war der war auch kein First-Round-Pick. Der war auch in der zweiten Runde, glaube ich, ne?
Ja. Und deswegen, ich bin mir da, ich kann das nachvollziehen. Also man hat sich da einfach jemanden gewünscht, neben Davante Adams, der für Aaron Rodgers so ein bisschen dieses Security Blanket darstellen kann. Andere Teams haben es gemacht, die ähnliche Probleme haben auf der Wide Receiver Position wie von dir angesprochen Philadelphia. Aber deswegen ist wahrscheinlich das noch größer geworden. Also hätten sie dann beispielsweise nicht den Running Back in der zweiten Runde geholt, die Green Bay Packers, sondern einen Wide Receiver an der Stelle mit 62, wäre das vielleicht insgesamt auch im Lichte dessen anders bewertet worden.
Ja, aber ich finde halt, ich meine, sie haben Running Back und einen Tight End gedraftet dann in zweiter und dritter Runde und das ist dann auch wieder, das ist dann auch wieder Passempfängerpersonal irgendwo, ne? Natürlich ist es nicht die erste Runde, ja. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Bin natürlich auch gespannt wie ein Flitzebogen. Ich warte auf den ersten Seth Wickersham als Artikel irgendwie in 6 Monaten, wo dann darüber geredet, wie sehr Aaron Rodgers irgendwie vielleicht im Hintergrund intrigieren tut oder
was es gab, auch immer. Christian, da. Es gab schon den ersten Artikel.
Ja, Roger Goodell verzichtet auf sein Gehalt.
Nee, es gab einen, das habe ich heute gelesen, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war auch The Athletic oder irgendwie sowas, das ist ja auch, oder mittlerweile.
Wenn
oder?
Ich lesen, ist, muss ich für bezahlen und dafür bezahle ich nicht.
Ja, es war schon immer ein Blatt wie jedes andere auch. Auf jeden Fall gab es da irgendwie einen Bericht, dass der Pick auch adressiert wurde direkt an Aaron Rodgers, weil man eben seine Antics satt war.
Ah, so ein FU, so.
Genau, so ein, pass
wenn
mal
so
auf.
Viel, wenn du so viel rumstenkerst, dann draften wir einen neuen
genau,
Ersatz oder was?
Genau.
Ja. Wir können auch kurz auf die vertragliche Situation gehen, die ist ja auch nicht uninteressant. Wann könnten denn die Green Bay Packers von Aaron Rodgers realistisch von der finanziellen Seite aus, denn er hat ja vor kurzem einen neuen Vertrag bekommen,
ich glaub, in
überhaupt
zwei Jahren,
losziehen.
Ne?
Ja, also nächstes Jahr, wenn sie ihn in 2021 traden würden, also nicht cutten, sondern traden, Trade Value wird er mit allerhöchster Sicherheit wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch haben. Ich glaube nicht, dass er dann doch so stark abfällt in seinem Spiel, dass er kein Trade Value mehr hat. Im nächsten Jahr sind Dead Money von 31,5 Millionen, das ist hart. Aber wir haben immer mehr Dead-Money-Akkumulationen jetzt in den letzten Jahren gesehen. Schlussendlich auch Brandon Cooks, der ich glaube auch 22 Millionen das jetzt auf die Spitze getrieben hat als höchstes Dead-Money, als höchste Dead-Money-Position ever für einen einzelnen Spieler. Dementsprechend wäre das nicht undenkbar. Gleichzeitig hätten sie sogar noch ein kleines Cap-Savings von knapp 5 Millionen im nächsten Jahr. Wahrscheinlicher wäre 2022, dann hätten sie 17 Millionen in Dead-Money, 22 Millionen in Savings und hätten dann quasi 2 Redshirt Years gehabt. Das ist, wenn es dann diese Transition gibt, wäre das so wahrscheinlich ein wahrscheinlicher Moment. Ups, Entschuldigung.
Aber ich glaube eher, Aaron Rodgers würde sich wahrscheinlich eher selber in den Ruhestand begeben oder sowas, anstatt getradet zu werden, ja, um dann vielleicht nochmal wiederzukommen, so ein Brett Favre zu machen.
Ah, ja,
ich retire jetzt, weil ihr könnt mich nicht rumtraden hier, also ich gehe jetzt und dann komme ich so ein Jahr später nochmal wieder.
Seine Ex-Freundin hat jetzt einen neuen Film bei Netflix rausgehauen.
Das ist eine Information. Ich dachte schon, seine aktuelle Freundin fährt virtuelle NASCAR-Rennen. Kommen wir aber mal so ein bisschen zu dem weiteren Draft oder dem Ablauf insgesamt, was wir gesehen haben. Christian, hast du Sachen, wo du sagst, das hat mich, fand ich gut oder so ein bisschen so dieses Gewinner-Verlierer-Ding? Teams, wo du gesagt hast, die haben einen guten Job gemacht, Teams, die, wo du gesagt hast, gefällt mir eher nicht so?
Ich mag den Draft von den Cowboys eigentlich ganz gerne. Es ist natürlich wieder die Frage, ob das so meine sneaky Dallas Cowboys-Liebe ist, die ich irgendwie immer noch nicht verstehen kann, warum ich sie habe, aber die immer wieder durchblitzt. Ich glaube, dass sie es einfach einen guten Job machen. Also es ist schon erstaunlich, was die Cowboys jetzt für einen Receiving Core haben. Nachdem sie jetzt Amari Cooper für einen relativ teamfreundlichen Deal meines Erachtens bekommen haben. Zwar nicht über den Tisch gezogen, aber sehr teamfreundlichen. Dann haben sie Gallup, der sich durchaus positiv gezeigt hat, eine gute Entwicklung hat. Und jetzt haben sie CeeDee Lamb in der ersten Runde gedraftet. Sehr überraschend für sehr, sehr viele. So wird es zumindest von allen eingeschätzt. Guter Pick meines Erachtens in der zweiten Runde. Okay, dann ist es so ein bisschen gut. Okay, jetzt haben sie Byron Jones an Miami verloren in der Offseason. Dann draften sie in der zweiten Runde einen Cornerback. Ja, gut, ist natürlich irgendwo sinnvoll. Mit Sicherheit. Und Defensive Tackle und ein Center dann in der vierten Runde um Travis Frederick, der dann für die meisten wahrscheinlich überraschend in Ruhestand gegangen ist, aber ihre Offensive Line können sie weiter ganz gut solidifizieren. Wenn ihr wisst, was ich meine. Insofern Ja, also ich mochte den Draft der Cowboys eigentlich ganz gerne.
Mochtest du nicht den Draft beim Baltimore Ravens auch sehr gerne?
Ach ja, du mit deinen Ravens. Ja, erzähl doch mal, warum ich den Draft der Ravens gerne mögen sollte, Felix.
Naja, ich, abgesehen davon, dass ich so ein bisschen ist es auch vielleicht auch so zu sehr dann die Fanbrille, aber erst relativ spät einen Wide Receiver gedraftet haben. Auf der einen Seite natürlich war es einer der tiefsten Drafts, also der beste Draft eigentlich für die Wide Receiver-Position in diesem Jahr.
Oh, da muss ich kurz reingrätschen.
Ja.
Was man da auch immer für Sachen hört, ne? Wieso? Also die ganze Zeit im Vorfeld hieß es, ja, super tiefer Draft für Wide Receiver, super tiefer Draft für Wide Receiver und so und so viele Wide Receiver könnten gedraftet werden, was dann am Ende ja auch stimmte. Ich glaube,
So viele in der ersten, zweiten Runde gab es schon lange nicht mehr.
Ich glaube, so viele in der ersten, zweiten Runde gab es, glaube ich, noch nie. Und die haben den Rekord eingestellt der meisten gedrafteten Wide Receiver in einem siebenründigen Draft, glaube ich. Aber worauf ich hinaus wollte, dass wir jetzt im Nachhinein, habe ich gehört, dass der Draft insgesamt eher als schlecht von der Qualität betrachtet wird. Und dann denke ich mir so, okay, gut. Das heißt dann, die Wide Receiver, die gedraftet werden, sind dann so in der Erwartung so, dass sie dann so standardmäßig gut sind und alles andere schlechter oder so. Also, ja, so viel dazu.
Auf jeden Fall hätte ich mir für Baltimore gewünscht, dass sie vielleicht neben Hollywood Brown dann noch früher einen holen, als dann relativ zu Ende der dritten Runde war es dann, glaube ich. Aber insgesamt, naja, muss man eigentlich sehen, ich meine, das ist das beste Team aus der Regular Season in der AFC gewesen. Sie haben zwar wieder einige...
Das erfolgreichste.
Ja, okay, das ist für mich auch das beste Team, vor Start der Playoffs. Und haben dann jetzt, finde ich, mit Patrick Queen, den sie geholt haben, Linebacker von LSU, einen sehr, sehr guten Linebacker geholt, der in ihrem Schema sehr, sehr gut spielen kann, der sehr athletisch ist, der, glaube ich, sowohl für den gegen den Lauf, gegen den die Ravens ja generell eigentlich traditionell immer sehr, sehr stark sind, plus jetzt eben auch die Additions, die sie haben mit Calais Campbell, aber auch sehr, sehr gut für ihr Zonenverteidigungssystem Schema, was sie spielen, sehr, sehr gut spielen wird und so wie er zumindest beschrieben wird als ein sofort Starting Linebacker. Ich meine, gut, das erhofft man sich auch, wenn man in der ersten Runde jemanden holt, aber das hoffe ich, dass es da wirklich diese Defense, die ja wie gesagt, im Grunde genommen durch die Free Agency schon extrem gestärkt wurde, nochmal gestärkt wird auf einer Position, wo es eben den einzigen wirklichen direkten Need gab. Und dann haben sie ja auch noch jetzt im Nachgang des Drafts Flücker geholt, der von den Seahawks entlassen wurde. Für Marshall Leander wird er mit Sicherheit nicht 1:1 ersetzen können in der Offensive Line, aber ja, ist mit Sicherheit eine solide Sache. Und haben dann im Grunde genommen, ja, slowly, aber beständig alle Positionen aufgestockt, die sie brauchen. Also Defensive Tackle, noch ein Running Back in der zweiten Runde, nochmal die O-Line mit gestärkt. Also das, was ich halt einfach gut finde, wenn man eben diese Reihen stärkt in erster Linie, darauf den Fokus setzt, sowohl in der Free Agency als dann auch im Draft. Und abgesehen, wie gesagt, von der Wide Receiver Position, obwohl sie zwei geholt haben, die jetzt nicht so die größten Namen im Draft waren, glaube ich halt einfach, dass das Baltimore extrem stärken wird. Die haben natürlich auch ein super Fundament schon gehabt, aber insgesamt, weiß ich nicht, bin ich mal wieder, so wie im letzten Jahr auch schon, da hat es sich auch zumindest bewahrheitet, wieder very high on Baltimore.
Ja, die Jahre davor aber nicht. Insofern, credit where credit is due, but wir werden sehen. Nein, ich weiß halt nicht. Ich bin ja kein Freund davon, von Inside Linebackern und Running Backs für viel Kapital. Ne? Aber das habe ich schon oft genug gesagt. Das ist nichts Neues.
Naja, wenn man sie dann irgendwann wieder hoch wegtrainen kann, weil Leute viel ausgeben für sie, so Jets-mäßig oder so, wenn man dann.
Ja, gut, aber da gab es ja noch einen Compick für. Gut, ein Drittrunden-Compick ist natürlich auch nicht zu verachten, ne? Aber, ja, ich weiß halt nicht, Inside Linebacker. Also.
Ja, weil ich meine, wenn es das Loch ist in deiner Defense, ja, dann musst du es adressieren, Christian.
Dann trade aus der ersten Runde raus und du hast in der zweiten ein. Aber nein, okay, es ist kein Riesenfehler. Aber deswegen mag ich den Draft der Ravens jetzt nicht unbedingt gerne. Ich will nicht sagen, dass ich deswegen den Draft der Ravens schlecht finde, aber deswegen mag ich ihn nicht gerne. So.
Nee, ich finde das halt einfach, ich meine, das ist natürlich auf hohem Niveau, weil Baltimore halt einfach schon einen extrem starken Kader hat, vor allen Dingen in der Defense. Ja, ja. Und wenn man das jetzt eben, ich meine, wenn du jetzt so einen Spieler, klar, wenn du so einen Spieler jetzt in die, weiß nicht, Detroit Defense oder so packst oder, keine Ahnung, irgendeine andere Defense, Atlanta, wobei Atlanta auch einen sehr, sehr guten Draft gehabt hat, dann fällt das natürlich nicht so auf, aber in so einer Umgebung wie Baltimore ist es natürlich was ganz anderes.
Klar, natürlich, das ist natürlich auch eine andere Voraussetzung und es ist natürlich auch deutlich komfortabler, ne, wenn du mit einer so erfolgreichen Saison im Vorjahr in den Draft reingehst und vor allen Dingen auch Cap-mäßig und was dein Kader angeht vom Alter her, wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob die Ravens einen jungen Kader haben, aber dadurch, dass sie so wenig Geld ausgeben, gehe ich mal davon aus, dass sie einen jungen Kader haben, ist das natürlich sehr, sehr komfortabel. Und Eric DeCosta ist ja auch ein Eigengewächs quasi bei den Ravens, der von Ozzie Newsome gelernt hat, der ja auch durchaus ein sehr guter General Manager war.
Definitiv. Atlanta hat mich, ich habe es gerade angesprochen, fand ich auch insgesamt einen guten Draft, die ja komplett Defense gegangen sind. Also ich glaube Cornerback, Defensive End, einzige Ausnahme war glaube ich ein O-Liner.
Panther.
Ein Center, ja genau, und ganz am Ende
Nein,
noch
Panther.
Ein Panther, ja, Panther. Und sonst noch ein Linebacker, noch ein Safety, also
Hofrichter heißt er, der Panther.
Hofrichter, ja. Auf jeden Fall das, was Atlanta machen muss.
Hofrichter ist a small Panther with smaller hands.
Schön.
Lass das mal nicht Donald Trump hören, ne?
Von daher, das wird ja sowieso eine spannende, extrem spannende Division. Und Atlanta rüstet sich da schon mal, denn sie wissen, denn die Schwäche, die sie in den letzten Jahren oft häufig um viele Siege gebracht hat, war nicht nur teilweise Matt Ryan, sondern vor allen Dingen die Defense. Und da hatten sie natürlich jetzt auch einige Abgänge, beziehungsweise haben sich auch von eigenen Spielern getrennt, von daher ist jetzt eben die Defense sehr, sehr stark adressiert worden in dem Draft, aber wir können ja jetzt auch mal ein bisschen in der Division bleiben, Christian, Tampa Bay mit neu Tom Brady und Gronk, wir kommen gleich nochmal dazu genauer oder wir können es auch jetzt mit einfließen lassen, haben so ein bisschen das gemacht, was man erwarten konnte, haben den Tackle geholt, denn Dobbs ist ja nicht mehr unter Vertrag, beziehungsweise kein gültiges Arbeitspapier momentan und man möchte natürlich Tom Brady so ein bisschen die Insurance geben. Da hat man so ein bisschen so den viertbesten Tackle, den es dann an der Position 13 gab, geholt, hat sich extra nochmal um eine Position nach oben getradet.
Das war so ein bisschen weird, ne?
Ja.
Dieser Trade, auch wenn er jetzt am Ende nicht so teuer war, aber ist natürlich großartig für San Francisco, wenn du quasi die Möglichkeit hast, einen Spot runter zu traden. Wann hatten wir das letzte Mal gehabt? Dann haben die 49ers nicht hochgetradet, um dann Buckner zu draften? War das so?
Das ist gut möglich, ja.
Von drei auf zwei war das, glaube ich. Mhm. Ne? Oder sie sind runtergegangen?
Nee, die sind runtergegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Und Chicago, nee, wir hätten dann, war das Chicago, die dann Trubisky da gedraftet? Oh Gott, das ist
ich glaube schon, ja. Also ich meine, Chicago ist hochgegangen für Trubisky.
Ja, ja, und jetzt, San Francisco, also, obwohl da war Lynch, glaube ich, noch nicht General Manager damals.
Doch, das war das erste Jahr, glaube ich.
Also, da muss ich sagen, Lynch war wirklich einer meiner größten Fehleinschätzungen. Ich hätte gedacht, der wird es nicht hinbekommen, aber der macht echt bis jetzt einen sehr guten Job.
Definitiv. Aber ich war wieder noch gefragt, Christian, Tampa Bay, wie siehst du das Team momentan? Oder ist es für dich jetzt, der Rest war jetzt so, wie du sagen würdest, so, ja, ein bisschen Vanilla, Running Back, Wide Receiver noch, Safety gut, wenn sie eine große Schwäche haben in der Defense, mit Sicherheit die Secondary, die Pass-Defense. Da haben sie jetzt viel reingesteckt in den letzten Drafts in Corners und Safeties, machen das weiter in der zweiten Runde, nachdem sie, wie gesagt, einen Tackle geholt haben. Sind sie für dich schon Favorit jetzt insgesamt?
Ja, finde ich schon. Also ich frage mich auch so ein bisschen, ob sie nicht ein bisschen underrated werden oder ob ich nicht genug mitbekomme, den Tampa Bay Hype. Das kann natürlich auch sein. Denn das ist ein Team, das hat unglaublich viel Potenzial, meines Erachtens. Wenn du dir die Defense von Tampa Bay anschaust, die im letzten Jahr
beste Run-Defense und, ja, und guter Pass-Rush.
Ja, guter Pass-Rush ist schon was wert, beste Run-Defense. Ja.
Nee, so, aber ne? Es ist quasi beste Run-Defense und guter Pass-Rush sind halt zusammen ein Zeichen, dass du halt eine gute, ausgewogene Front hast, ne?
Ja, ich hätte aber lieber eine exzellente Pass-Defense als die beiden Sachen. Also so von der Tendenz zumindest her. Mhm. Ja, aber grundsätzlich ein Team, das ziemlich stark aufgestellt ist. Und mit Tom Brady ist natürlich eine große Frage, wie die Transition hinbekommt, wie sie es mit Byron Leftwich. Nee.
Doch.
Doch? Doch, ja. Genau. Ob Tom Brady sich noch ein paar Mal durch die Hausquarantäne durchsneaken kann, quasi ausbrechen kann und dann Ninja-mäßig durch irgendwelche öffentlichen Parks gehen kann, ohne erwischt zu werden, damit er dann sein Playbook in Anführungsstrichen abgeben kann, um dann mit Byron Leftwich, dem Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers, quasi das Programm für die nächste Saison durchzugehen. Aber ich glaube, dass das echt ein Team ist, das sehr hohe Ambitionen hat und sie auch haben sollte.
Aber was meinst du mit der hohen Ambition? Meinst du damit Super Bowl? Sind sie für dich der Favorit in der NFC oder sind sie nur, naja, was auch immer?
Ja, doch, ja? Finde ich schon.
Wir können ja vielleicht auch jetzt, wo wir gerade da sind, auch kurz drüber sprechen über die Gronkh-Sache, auch wenn das jetzt chronologisch...
Das war jetzt gerade so ein bisschen...
kleiner Sprung ist, ja? Was war's?
So ein bisschen... unenthusiastisch, ne?
Von dir?
Ja.
Ja, nee, aber ja, so kennen wir dich.
Danke.
Nee, zumindest was Nein. Aussagen. Du bist ja, gut, du okay. Legst dich ja nicht so gerne fest auf, keine Ahnung.
Ja, beziehungsweise ich habe gerne Contingencies dabei.
Ja, genau. Was auf jeden Fall leichter zu bewerten ist in dem Moment, ist natürlich der Rob Gronkowski Deal, das Ende seiner Wrestling-Karriere oder zumindest die Wiederaufnahme seiner Football-Karriere, das war sozusagen in den Tagen vor dem Draft das bestimmende Thema, denn noch bei den Patriots unter Vertrag hat er eben gesagt, er kommt zurück. Die Rechte waren weiterhin bei den Patriots und wäre er zurückgekommen, hätte er dann dementsprechend auch gegen das Salary Cap gewertet werden müssen, was für die Patriots, die generell sehr, sehr klamm sind dieses Jahr, eine sehr, sehr schwierige Situation geworden wäre. Insofern war es für sie eine ganz nette Sache, dass sie ihn dann, zumindest nicht unbedingt für die Fans, aber wahrscheinlich für Bill Belichick und das Management, dass sie ihn dann für einen Viertrunden-Pick nach Tampa schicken konnten.
Ich glaube, einen Siebtrunden-Pick haben sie aber wieder zurückgegeben oder so.
Genau.
Irgendwie solche Shenanigans wieder. Ja, es ist schon immer wieder erstaunlich, finde ich, wenn ich dann die Reaktionen von Fans sehe, so sei es jetzt teilweise auch in Deutschland, aber natürlich größtenteils in den USA, die dann so geschockt sind und wütend sind und das Gefühl haben, was macht Bill Belichick denn da, wieso tradet er denn nur für einen Viertrunden-Pick sogar auch nur, wo ich mir denke, die Patriots... Naja, können froh sein, vielleicht nicht. Das ist einfach ein realistischer Trade, finde ich. Das ist auch das Value von Gronkh, denn Punkt 1, du weißt nicht, wie gut er überhaupt noch ist. Also er ist definitiv gerade nicht in Footballform. Ich meine, die kann er sich wieder antrainieren. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass das möglich ist. Aber er ist es gerade nicht. Er hat eine extrem krasse Verletzungshistorie. Er ist schon im Ruhestand gewesen. Das heißt, du hast keine Ahnung, ob er noch ein Jahr spielt, ob er noch zwei Jahre spielt, ob er nicht sogar im Training Camp wieder dann sagt, so, okay, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt weiter wrestlen, weil Wrestling ist essential business in Florida. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja.
Deswegen dürfen die weitermachen im Lockdown zu Corona-Zeiten. Im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, einfach ein fairer Kurs, wenn nicht sogar die Buccaneers sogar überbezahlt haben am Ende. Denn die Patriots hatten am Ende wirklich keinen Leverage gehabt. Du hast es gerade gesagt, sie sind sehr tight am Cap dran. Das heißt, sie haben da nicht viel Spiel. Sie hätten einiges restructuren müssen, was jetzt am Ende netto nichts gekostet hätte, aber die Situation etwas unkomfortabler gemacht hätte in der Zukunft. Und das sind Sachen, die machen General Manager nicht gerne, wenn es nicht anders geht. Das heißt, sie mussten zeitschnell quasi arbeiten. Dementsprechend hätte Tampa Bay dann sogar noch mehr Leverage gehabt.
Plus, sie haben, hätten das machen müssen für einen Spieler, von dem sie eigentlich nicht mehr gedacht haben, dass er überhaupt nochmal für sie spielen würde.
Ja, ne? Also der, das, der hätte auch nicht für die gespielt.
Genau.
Das ist ja die nächste Sache. Also wenn, wenn Bill Belichick gesagt hätte, oh ja geil, dann kannst du dir den Ball zu werfen, hätte Gronk ganz schnell wieder gesagt, wahrscheinlich nachdem das Salary Cap geklärt wurde für ihn, hätte er wahrscheinlich gesagt, so nee, okay, dann gehe ich wieder zurück. Also er ist ja nicht verpflichtet, dann auch zu spielen. Ne? Und
genau.
Für Jared Stidham oder Brian Hoyer, glaube ich nicht, dass er da noch mal wieder für zurückgekommen wäre.
Also er war noch keine Karteileiche bei den Patriots, aber er war definitiv in keiner der Planungen mehr.
Ja.
Er hat keine Rolle mehr gespielt. Das Einzige, was eben noch da war, war ein gültiges Arbeitspapier, wenn man so möchte. Insofern war es für die Patriots ein ganz, ganz normaler,
im Prinzip ein geschenkter Viertrunden.
Ja, genau. Move, den sie dann gerne auch gemacht haben, weil was stört es sie, ob er jetzt nochmal mit Brady da in Tampa spielt? Sie spielen nicht in der gleichen Division etc. Also sie treffen, wenn dann erst, glaube ich, nächstes Jahr, also in der übernächsten Saison.
Super Bowl.
Ja, genau. Aufeinander vor allen Dingen. Das sind alles Sachen, die sind jetzt aus sowohl sportlicher als auch finanzieller, wirtschaftlicher Ebene ein Gewinn eigentlich mehr für die Patriots. Stand jetzt, wir wissen nicht, Tom Brady, also Gronk, da muss ich dich berichtigen, Christian, hat gesagt, dass er, ich glaube, 15 Pfund abgenommen hat im Vergleich zu der letzten Saison, die er bei den Patriots gespielt hat. Er ist jetzt bei 250 anstelle von 265. Er ist in besserer Verfassung als jemals zuvor.
Naja, das
sind also, das sind natürlich die Sachen.
Keiner trainiert härter, ist immer der.
Genau.
Keiner ist eher in der Facility am Start.
Genau, alles natürlich auch Sachen, da muss man immer sehr, sehr aufpassen. Als kleiner Tipp: sein Agent ist niemand anderes als Drew Rosenhaus.
Ja.
Wir erinnern uns an all die Sachen um Antonio Brown etc. pp. Also, ich glaube, Drew Rosenhaus ist. Ich weiß nicht, warum der überhaupt noch so gute Kontakte hat. Das ist ein ganz, ganz komischer. Naja, würde man sagen, so ein schmieriger Winkeladvokat so ein bisschen in als getarnt als
Winkeladvokat ist auch
Spielerberater, der eigentlich den Teams, ich glaube, wenn die Drew Rosenhaus irgendwo rumlaufen sehen in der Facility, dann schreddern die alle Papiere, die sie sehen und schmeißen alle Computer aus dem
Fenster. Komm, Brady, tauscht mal wieder sein Handy aus.
Genau, also von daher, das sind natürlich auch Sachen, die gerne von ihm geleakt werden. Wir erinnern uns an letztes Jahr, ich weiß nicht, wie oft er da betont hat, dass Antonio Brown ganz bald wieder einen Verein haben wird und so weiter und so fort. Und naja, von daher, was mit Gronk ist, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist es natürlich ein großes Thema gewesen. Ich glaube, Jake Glazer von Fox war es wieder, der es raushauen konnte, der das auch 3 Tage vorher schon angekündigt hatte, dass er was.
Er ist doch bestimmt auch im Big Wrestling mit drin, oder?
Ach, keine Ahnung, irgendwie so, ja, wahrscheinlich.
Also
in erster Linie muss man einfach auch besagen, und das darf man nicht vergessen, Florida hat die besten Steuervorteile für Großverdiener in Amerika.
Es gibt keine State Income Tax, glaube
genau.
ich, ne, in Florida. Also es gibt so ein paar Staaten, wo es nicht, ich glaube in Texas glaube ich auch nicht. Ich glaube, je röter der Staat halt wird, ne? Deswegen, desto.
Also überall da, wo viele alte, reiche Menschen hinziehen, und das ist natürlich auch gerne Florida, da gibt es sehr, sehr angenehme sonst Steuervorteile, sonst würden sie da alle gar nicht hinziehen. Das zu Gronk kommen wir nochmal kurz.
Ach, ja. Eine Sache, ich würde mit dir jetzt fast jede Wette eingehen, dass wir im nächsten Jahr so 12 Monate plus meinetwegen 2-3 Monate irgendwie so eine verdeckte Nachricht bekommen werden, dass Gronk positiv getestet wurde auf PEDs.
Meinst du?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt eine Runde juicen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwelche ethischen Probleme damit hatte oder medizinischen Bedenken.
Nee, aber jetzt ist ja vor allen Dingen auch der beste Zeitpunkt. Weil
ja, klar, es ist alles egal. Spielt jetzt noch ein Jahr und
ja, vor allen Dingen wird er jetzt auch momentan in der NFL wird er sowieso eigentlich nur alle Schaltjahr mal Dopingtest durchgeführt, aber gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 wird gar nichts getestet. Das heißt, jetzt sind im Grunde genommen alle, Schleusen geöffnet, wenn man so will. Das heißt, ich warte auch schon auf den Moment, wenn Rob Ninkovich aus seinem Retirement zurückkommt, um die Patriots nochmal zu verstärken. Denn momentan, wenn es schon leicht war, in der NFL zu dopen, jetzt ist es wirklich wie ein Gemischtwarenladen, bei dem keine Tür mehr drin ist.
Also bestellt euch alle ein Päckchen bei Al Jazeera für eure Frau mit HGA.
Über Peyton Manning.
Genau.
So, Aber kommen wir nochmal zurück zum Draft kurz, Christian, um da so ein bisschen weiter abzuschließen. Hast du noch was, was dich nachhaltig beeinträchtigt oder beeinflusst hat oder was du noch loswerden möchtest?
Ja, so ein, zwei Titbits hätte ich vielleicht noch. Die Seahawks haben nicht runtergetradet in der ersten Runde. Das passiert sehr selten.
Ja.
Schon wirklich bemerkenswert. Ja, wir könnten vielleicht fragen, warst du überrascht, dass die Patriots keinen Quarterback gedraftet haben?
Ja. Kann dann schon, ja.
Also die Frage stellen oder warst du überrascht? Worauf hast du gerade geantwortet?
Nee, ich habe darauf geantwortet, dass ich selber überrascht war, ja.
Ja. Ich eigentlich nicht so, muss ich sagen. Also, sagen wir so, wir wissen ja nicht, wie deren Draftboard aussieht, wie die Quarterbacks, die sie quasi in ihrer Reichweite sind, wie sie die einschätzen. Das können wir natürlich im Vorfeld nicht wissen. Wir wissen halt nur, was die Leute sagen, die 100 Stunden Film geguckt haben. Und wir wissen ja, was wir von denen halten sollen. Dementsprechend keine Ahnung, ob jetzt irgendwie ein Jalen Hurts oder wer auch immer jetzt noch verfügbar gewesen ist, quasi überhaupt für die Patriots in Frage kam. Aber ich bin grundsätzlich nicht davon ausgegangen, dass sie jetzt unbedingt einen draften, denn ich glaube, so stur ist Bill Belichick dann schon, dass er sagt so, okay, nee, ich zahle jetzt hier nicht den doppelten Preis für einen wurstigen Quarterback, von dem ich nicht überzeugt bin.
Ja, ich glaube auch. Also im Endeffekt, also ja, ich habe so ein bisschen gedacht so, okay, doch nicht, aber es war jetzt nicht sowas, dass ich irgendwie hinten übergekippt bin. Aber wie gesagt, nichts hat mich da irgendwie in diesem Draft so extrem runtergehauen. Und das mit Belichick, dass er eben raustradet, dass er dann doch keinen Quarterback holt. I don't know, keine Ahnung. Es ist jetzt so.
Ja, frustrierend als Fan, aber das Beste, was du machen kannst.
Ich war eher so ein bisschen überrascht, dass ich hatte so ein bisschen damit gerechnet eigentlich, dass LA, also nicht LA, sondern Las Vegas, sorry, die Las Vegas Raiders vielleicht irgendwie so, ja, den Quarterback holen, sowas wie Hurts vielleicht. Also ich meine, sie hatten ja zwei First-Round-Picks, dann glaube danach war ein Drittrunden-Pick. Sie haben, glaube ich, die ersten vier Picks, davon waren drei Wide Receiver. Das heißt, da geht Gruden jetzt all in, nachdem er gemerkt hat, mit Veteran Wide Receivern kommt es nicht so gut aus. Sie verbrennen, verkälten, die machen sich die Füße selber kaputt. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, die Draft Picks nutze ich jetzt mal alle für Wide Receiver. Ich hätte gedacht, dass er zumindest einen davon für einen Quarterback ausgibt. Aber naja, das war so ein bisschen so eine Sache, wo ich gedacht habe, das finde ich jetzt doch interessant bei den Raiders, dass da nichts kommt.
Ich bin mir ziemlich sicher bei den Raiders, dass die durchaus ab und zu mal Cashflow-Probleme haben. Mhm. Also jetzt nicht so richtig krasse Cashflow-Probleme, dass sie sagen so, oh Gott, wie können wir den nächsten Monat noch bezahlen, sondern dass die schon manchmal so ein bisschen rechnen müssen.
Die können nur die Friseurrechnung bezahlen.
jedes Mal muss ich mir einen neuen Topf kaufen. aber ich glaube schon, dass die tatsächlich auch einen finanziellen Stake darin haben, dass die in Las Vegas Leute ziehen können, also Publikum generieren können und dass das auch tatsächlich in die Draft-Entscheidung mit reingeflossen ist. Das glaube ich schon.
Dass du dann keinen Quarterback nimmst, weil ich meine,
ja gut, nicht? Aber wen, ich meine, an Position 12 kannst du jetzt auch nicht mehr den besten Pick dann als Quarterback dir ziehen, ne?
Nee, aber zum Beispiel mit dem zweiten ich glaube, da haben sie ja den Cornerback geholt von Ohio State. Ja, auch etwas, was sie brauchen können, definitiv ein Cornerback, aber ich finde halt, das, was für dich so ein bisschen der Linebacker in der ersten Runde ist, ist für mich auch so ein bisschen der Cornerback manchmal in der ersten Runde. Weil es halt wirklich auch selten so ist, dass in meiner, zumindest in meiner Einschätzung,
ja,
Cornerback.
Bustrate, ne?
Ja, ja. Entweder total untergehen.
Ich glaube, die ist überall bei jeder Position gleich.
Ja, das stimmt, aber du hast halt selten auch einen Cornerback, der relativ schnell, relativ gut ist, ne?
Ja.
So, dass du sagen kannst, der First-Round-Pick ist dafür gerechtfertigt. Also, Ich weiß nicht, da hätte ich vielleicht schon so ein bisschen gedacht, okay, da kommt vielleicht der Quarterback, der meinetwegen der Jordan Love oder irgendwie sowas. Also weil ich meine, Derek Carr, nicht, dass Derek Carr nicht gut sei oder nicht gut genug wäre, um als Quarterback bei den Las Vegas Raiders zu spielen. Aber es gibt halt immer mehr und mehr Gerüchte, dass man einfach nicht so ganz zufrieden ist. Plus man weiß ja auch nicht, wie lange Derek Carr da bei den Las Vegas Raiders noch als Quarterback im Plan steht oder... Deswegen hätte ich mir da so ein bisschen, hätte ich das eher erwartet.
Ja, ich glaube, diese Gerüchte, die gibt es ja wirklich schon seitdem Gruden da eigentlich angefangen ist, ne?
Vielleicht ist er auch happy mit Marcus Mariota jetzt. Den wollte er ja seit dem Gruden Quarterback Camp haben.
Na, ich glaube, dass Derek Carr, das ist einfach, der ist halt so wie Flacco irgendwie, ne?
So ja, das ist so ein bisschen.
Capable, aber halt auch nicht wirklich gut, so, weißt du? Und,
das ist so ein bisschen die Dalton-Line.
Ja, so gerade gut genug, dass du dir keinen neuen Quarterback suchst.
Genau.
So ist Derek Carr irgendwie, zumindest bis jetzt. Also er hat ja auch echt sehr gute Jahre gehabt, das Jahr, als sie in den Playoffs waren und er sich dann das Bein gebrochen hatte. War das sein erstes Jahr sogar?
Oh, ich weiß gar nicht, war das dieses unglaublich schöne Spiel gegen Houston dann im Wildcard-Game?
Da waren irgendwie so, Quarterbacks frisch von der Straße gezogen. Ne?
Ja, so ungefähr. Irgendwie Sean, weiß nicht.
Das war aber, glaube ich, nicht seine Wucke. Ja, das glaube ich nicht.
Ich glaube, es war der zweite oder so, ja.
Insofern, ich glaube schon, dass sie mit ihm weiter planen, es sei denn, sie finden irgendwie, haben einen Glücksgriff mit einem undrafted Free Agent Quarterback oder was auch immer oder einen spätgedrafteten. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt wirklich schnell was anpeilen, denn dazu ist Derek Carr, der ist halt auch ein Name, dann haben die Fans, haben ein Trikot, das sie sich kaufen können, ohne dass sie Sorgen haben müssen, dass der Spieler nächste Woche schon wieder gecuttet ist und so. Und ich glaube, der reicht als Persönlichkeit vielleicht mit einem durchstartenden Wide Receiver halt auch aus, dass du dir schöne Plakate drucken kannst im neuen Stadion und so für die Marketingseite. Das ist, glaube ich, schon okay. Aber eine Sache, Stadion. Was ich ganz interessant finde, dass der Super Bowl sollte ja eigentlich schon dieses Jahr in Las Vegas stattfinden. So war es ja ursprünglich geplant. Kannst du dich daran erinnern? Der musste dann verschoben werden, weil die Bauarbeiten im letzten Jahr für das Stadion nicht fertig wurden und es die Regel gibt bei der NFL, dass neue Stadien eine komplette Saison vorher als regulärer Austragungsort von Footballspielen gedient haben muss. Jetzt frage ich mich, wie ist das denn jetzt, wenn wir eine verkürzte Saison haben aufgrund der Corona-Lage? Meinetwegen nicht eine volle Saison spielen, dann müsste ja quasi nächstes Jahr der Super Bowl auch wieder von Las Vegas verschoben werden.
Theoretisch schon, es sei denn, sie sagen, ich weiß ja nicht, inwiefern das festgeschrieben ist, wie lang wie die Saison aussehen muss. Also ich meine, wenn die...
Es muss eine volle Saison sein.
Wenn die NFL deklariert, wir starten die Saison später und wir verkürzen sie, das gilt aber als volle Saison. Wenn sie sich damit einigen können mit der Spielergewerkschaft und die quasi sozusagen sagen, okay, laut unserem Rahmenvertrag ist eine volle Saison x Amount of Spiele, wir einigen uns jetzt aber darauf, dass, weiß ich nicht, weniger Spiele auch eine volle Saison sind, dann würde es ja theoretisch reichen. Ansonsten, keine Ahnung, steht halt immer Miami als Austragungsort so fest, ne?
Ja, wahrscheinlich wird das auch so klappen, denn ich denke mal, diese volle Saison ist deswegen so wichtig, damit du dann quasi eine komplette Offseason dazwischendurch Zeit hast, in der kein Spielbetrieb ist, in der du dann irgendwelche Sachen fixen könntest, ne? Ja. Ich vermute mal, dass da der Hauptaugenmerk drauf liegt. Aber es ist ein interessanter Gedanke, denn gibt ja so einige Sachen, die da immer an der Baustelle schieflaufen.
Da komme ich jetzt, erinnere ich mich jetzt, du hattest ja auch noch eine Sache vor ein paar Tagen, als wir einmal gesprochen hatten, angesprochen, was das Salary Cap angeht, wenn wir jetzt mal vom Draft jetzt langsam wegrutschen zu den anderen Themen, die noch uns beschäftigt haben. Es gibt ja auch so ein paar Überlegungen, was passiert mit dem Salary Cap insgesamt? Sollte die Saison weniger verkürzt oder gar nicht stattfinden können?
Genau, dann haben wir die Situation, dass das Salary Cap in 2021, also in der nächsten Saison, berechnet sich quasi aus den Einnahmen dieses Jahres. Das ist so ein bisschen gegenintuitiv vielleicht, obwohl so ungewöhnlich ist es wahrscheinlich auch gar nicht mal, oder?
Nee, finde ich nicht. Ist eigentlich relativ logisch.
Ja, klar, denn du weißt ja im Vorfeld nicht genau, was du einnimmst, ne? Und insofern, wenn jetzt in diesem Jahr die Saison kürzer wird, weniger TV-Gelder ausgestrahlt werden, weniger Logenplätze verkauft werden, Tickets verkauft werden und so weiter, der ganze Topf kleiner wird, dann würde ja nächstes Jahr auch das Salary-Cap kleiner werden. Und das wäre, wenn die NFLPA da nicht irgendwie einlenken würde, natürlich eine riesige Katastrophe. Weil dann auf einmal Teams rechts und links anfangen müssen, ihre wirklich noch sehr guten Spieler cutten zu müssen, weil sie sonst nicht mehr unter das Cap kommen. Ne?
Was halt auch mega lustig und spannend wäre. Ne?
Ja,
stell
voll,
mal vor, du hättest auf einmal, müsstest nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, 3-4 Millionen versuchen, wieder unter das Cap zu kommen, sondern hast irgendwie 18-20 Millionen.
Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, also das wäre auch noch mehr, ne? Also ich glaube, die Schätzung, die ich für realistisch betrachte, ist schon, dass wenn wir jetzt das Salary Cap bei 200 Millionen haben, dass es dann im nächsten Jahr, wenn jetzt wirklich eine verkürzte Saison nur stattfinden würde, also sagen wir mal vielleicht nur 8 Spiele plus Playoffs, dass dann das Salary Cap bestimmt, ohne dass jetzt irgendwelche kleinen Tricks oder was auch immer angepasst werden würden, auf 150 Millionen oder so sinken würde.
Ja, möglich, ne?
Ja, also kann natürlich alles noch aufgefangen werden und so weiter. Und der wahrscheinliche Trick, der da am Ende auch passiert, also ich glaube nicht, dass wir mit diesem Spaß werden rechnen können, ist dann natürlich, dass dann die NFL sich mit der NFLPA zusammensetzen kann und die können sich darauf einigen, dass sie quasi aus den zukünftigen Jahren Geld leihen. Ne? Also quasi sagen, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass es jetzt keinen Verlust gibt im Salary Cap im nächsten Jahr, um das ganze Chaos zu sichern, damit die ganzen Spieler jetzt auch nicht ihre Teams verlieren und so weiter. Und dafür nehmen wir aus den zukünftigen Jahren immer so einen Prozentsatz raus und ne, so eine Art wie eine Kreditsache oder so halt. Ne? Und ich glaube, dass es darauf hinauslaufen würde.
Eine Sache, um chronologisch doch nochmal, weil es so schön war heute, zurückzurutschen zum Draft, die wir natürlich auch noch kurz ansprechen müssen, ist New England Patriots, die in der 5. Runde einen neuen Kicker gedraftet haben, Justin Rohrwasser oder Rohrwasser, der, naja, ich weiß nicht, es gibt eigentlich keine zwei Meinungen oder verschiedene Arten, das zu beschreiben, der durch seine Aktivitäten, in erster Linie natürlich seine Social-Media-Aktivitäten, aber auch seine Tattoos, die er dort auch immer wieder präsentiert hat, plus die Aktivitäten, die er im College gemacht hat, als Rassist, Nationalist und eine sehr, sehr fragwürdige, schlimme Person ist, der ein 3%-Tattoo auf jeden Fall auf dem Arm hat. Das ist eine extrem rechte nationale Miliz in Amerika, die in so eine Gruppierung mit einzuordnen ist von extrem rechten Gruppierungen, die sich aus ehemaligen Militärs generieren, die teilweise in Charlottesville mit dabei waren, die überwacht werden von nicht nur privaten, sondern auch öffentlichen Institutionen, die eben gegen Rassismus und eben auch Verfassungsfeinde vorgehen oder eben diese überwachen. Den hat sich Rohrwasser mit seinem Tattoo angeschlossen, beziehungsweise er sagt eben auch, dass er seine Familie eben sehr militärisch geprägt ist und er das auch deswegen gemacht hat und das jetzt erstmal gar nicht so in dem Moment so verstanden hat, als wäre es irgendwie was Schlimmes. Auf jeden Fall zeigen seine restlichen Social-Media-Aktivitäten, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass es auch jetzt kein Dumm-Junge-Streich ist, so wie er das jetzt so ein bisschen deutlich oder klar machen möchte oder etwas, was er schon vor ganz, ganz langer Zeit sich zugelegt hat, als er noch nicht ganz so Herr seiner ganzen Sinne war. Es gibt jetzt Leute, die das zumindest rausgefunden haben anhand seiner Fotos, die er immer gepostet hat, dass eben viele dieser Tattoos aus eben der College-Zeit kommen. Das heißt eben noch nicht sehr lange zurückliegen. Und wenn man eben diese Sachen so zur Grundlage nimmt, kann man eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, dass er ein rechter Nationalist ist, der jetzt eben von den Patriots relativ früh für einen Kicker dann in dem Moment auch in die NFL geholt wurde. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, nachdem wir im letzten Jahr eine ähnliche Situation hatten mit Bosa, der für zumindest ein paar Wochen dann seine Social-Media-Aktivitäten eingestellt hat, jetzt aber wieder fröhlich dabei ist, beispielsweise Corona-Zeiten das Ganze als China-Virus bezeichnet und so weiter und so fort, mit seinen homophoben Aussagen weitermacht, ist jetzt eben Rohrwasser oder Rohrwasser der Nächste, den die NFL, der quasi in Schoße der NFL in dem Geldpool mit aufgenommen wird, ohne dass da scheinbar eine, naja, ohne dass da die richtigen Fragen gestellt wurden. Weil die Frage, die sich einfach stellt, ist, haben die Patriots, weil das mit Sicherheit etwas ist, was sie gesehen haben, Fragen gestellt? Und waren sie wirklich davon überzeugt, dass wenn jemand sich das stechen lässt, so etwas, solche Tattoos, dass man dann einfach davon überzeugt ist, wenn die Person sagt, oh ja, tut mir leid, das entspricht doch nicht so ganz meiner Meinung mehr, ich werde es mir mal überstechen lassen. Ich sage für mich nein, ich bin aber, naja, ich weiß es nicht, also ich finde es sehr, sehr schrecklich, dass diese Spieler weiterhin in die Liga geholt werden, immer weiter gedraftet werden und wir natürlich hier Wochen, Monate lang über andere Personalien sprechen, von Spielern, die sich einsetzen, die gemieden werden, die ausgegrenzt werden und eben offensichtliche Rassisten reingelassen werden.
Ja, das ist tragisch. Ja. Das ist, du kannst es nicht anders sagen. Ich meine, der große Unterschied ist, dass wenn das jetzt mit Rohrwasser quasi größere Wellen schlagen würde, natürlich die Chance sehr viel höher ist, dass er auch gecuttet wird, denn er war halt nur ein Fünftrunden-Pick gegenüber Bosa, der als Top-2-Pick?
Second overall, ja.
Ja, natürlich ein ganz anderes Commitment von dem Team halt ist. Ne? Was ich halt nervig finde, okay, es wurde gefragt, das ist schon mal sehr gut, dass es überhaupt direkt am Draft-Wochenende gefragt wurde. Dann wurde sein Twitter-Account quasi durchforstet. Er hat nicht schnell genug auf privat gestellt. Ich glaube, derzeit ist er privat. Mhm. Aber es wurde einiges mit Screenshots da rausgefunden. Das, was natürlich auch extrem ätzend ist, du wirst keine Teamreaktion dazu bekommen, denn Bill Belichick wurde dazu, glaube ich, nicht befragt in der Pressekonferenz, ne? Nick Casario auch nicht. Dazu war es, glaube ich, auch noch tatsächlich ein bisschen zu frisch. Also das ist, glaube ich, jetzt noch nicht mal was du Reportern vorwerfen kannst. Aber ich glaube, es wird einfach keine Reaktion dazu kommen, und wenn kein Wirbel in Medien kommt, dann glaube ich auch nicht, dass ein Team dann anfängt, ihn zu cutten, ne? Wegen solchen Geschichten. Ob das Team das vorher wusste, ist...
Ich gehe davon aus.
Sie werden gewusst haben, dass er bei den Three Percenters ist, aber ich muss jetzt dazu auch sagen, ich weiß jetzt nicht, die Three Percenters, ob das eine klare Reichsbürgermiliz ist, so ganz offensichtlich, oder ob das irgendwie sowas ist wie... keine Ahnung, wo auch Leute drin sind, die einfach nur gerne jagen oder so.
Es ist eine lose Gemeinschaft, ja, aber es ist eine rechtsnationale, deren Leitspruch ist ja die Bewaffnung, um...
Ja, 3% der Bevölkerung, ne, haben gereicht, um die Briten zurückzuschlagen.
Genau,
ne?
Und deren jetziges Ziel...
Die übrigens auch falsch ist.
ist die Bewaffnung der Bevölkerung oder im Kampf dagegen, dass man ihnen das Waffenrecht aberkennen würde.
Ja, ja.
Also,
ja.
Und das hat halt auch nichts mit, weil er sagt, er kommt aus einer Militärfamilie, das hat halt auch nichts mit irgendwie die Militär-Background zu tun, nur weil irgendwelche Nazis aus dem Militär eben solche Verbindungen gründen, hat das nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie dem Militär, so wie das in Amerika natürlich viel, viel durchdringender in der Gesellschaft ist, dass man dem Militär irgendwie was Gutes tun möchte, indem man sich irgendwie eine Flagge auf die Brust tätowiert. Das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt. Und insofern ist es halt schlimm, weil man hier wirklich sagen muss, dass das jemand ist, der das im College größtenteils gemacht hat. Das sind jetzt keine Jugendsünden, die er irgendwie mit 12, 13 gemacht hat, bevor man irgendwie mal so ein bisschen wusste, was los ist, sondern das sind eben Sachen, die man mit 17, 18 macht. Die aus einer Überzeugung herauskommen. Und wenn er selber noch ganz großspurig angibt, dass er viele der Tattoos eigen selbstständig irgendwie mit einer Nähmaschinennadel oder gestochen hat, dann ja.
Ja, also eine Sache, die für mich halt ein bisschen heraussticht, die für mich aber halt auch nicht wirklich aussagekräftig am Ende dann ist, ist halt die, dass er von alleine gesagt hat, dass er sich das Tattoo entfernen lassen möchte. Also es war jetzt nicht so eine Suggestivfrage, so nach dem Motto, glaube ich zumindest, bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher, dass von wegen, machen Sie sich das weg oder so, sondern er hat gesagt, er wird sich selber covern lassen, beziehungsweise hat es dann später sogar korrigiert und gesagt, er wird es nicht sogar nicht nur covern lassen, sondern sich komplett entfernen lassen. was für mich schon eine starke Aussage ist, eine stärkere Aussage, als ich sie jemals von Bosa gehört habe. Aber das kann natürlich auch nur Lipservice am Ende sein. Und ja, es ist, es reiht sich halt in die Reihe der Picks und der Spieler in der NFL ein, die weiter dort tätig sind. In jedem Team, glaube ich. Ich glaube, das ist am Ende, tut sich da kein Team wirklich was bei.
Das, ja, man kann halt einfach sagen, dass diese Liga so wie kaum eine andere extrem durchdrungen ist von Rassismus, weil diese Liga, und man, das sieht man ja immer gut auch bei sowas wie dem Draft. Ich meine, die ersten beiden Runden, also quasi die wichtigen, von den Medien auch deutlich mehr übertragenen Runden, über die am meisten gesprochen wird, etc. pp., waren 89% oder noch mehr der Spieler, die gezogen wurden oder deren Draftrechte erworben oder Verhandlungsrechte erworben wurden, nicht weiß. Aber die Entscheidungsträger bei den Teams sind zu 98% weiß. Und hier macht sich halt deutlich, und solche Sachen wie Rohrwasser plus Bosa, aber jetzt in erster Linie natürlich Rohrwasser, weil es einfach so aktuell ist und weil es eben auch so wieder mal so, ja, einfach so nebenher passiert, ohne dass es jemanden interessiert, zeigen halt einfach, dass es ein unglaubliches Problem da gibt und dass es halt einfach jedes Mal wieder völlig egal ist und es auch niemanden interessiert und auch niemanden interessieren wird, weil du hast vollkommen recht, er wird sich das Tattoo jetzt irgendwie überstechen lassen, keine Ahnung, was er dann draus macht, es ist jetzt nicht so schwierig.
Lasern lassen wollte er sich.
Ah ja, sehr gut. Dann, und damit ist die Sache wahrscheinlich gegessen. Und sobald er den, meinetwegen, nächsten entscheidende Field Goal schießt für die Patriots, dann werden alle in Boston jubeln. Und dann ist es auch schon im Grunde genommen wieder egal. Und dann sind es wahrscheinlich die ein paar wenigen, die sagen, ja, aber der Typ ist trotzdem immer noch ein Rassist. Und dann werden alle sagen, ja, jetzt hört doch mal auf, lass doch mal bitte die Politik aus dem Sport. Und das wird halt genauso wieder ablaufen. Und das ist halt sehr, sehr nervig. Ich verstehe halt einfach nicht, warum man einfach da nicht sagen kann, warum müssen wir in der fünften Runde diesen Kicker holen? Gibt es nichts anderes, was wir machen können? Und naja, das noch zu diesem Thema. Wir haben aber noch ein paar andere Themen, Christian, die wir auf jeden Fall noch abarbeiten möchten heute. Und zwar gab es ja noch, auch während des Drafts, da müssen wir jetzt gar nicht mehr chronologisch so viel hin und her springen, ja auch noch zu den ein oder anderen Trade, beziehungsweise wir hatten Trent Williams von Washington, der jetzt ein neues Team gefunden hat, beziehungsweise es wurde für ihn gefunden, nachdem kolportiert wurde, dass er eigentlich schon bei den zu den Vikings getradet werden sollte von Washington. Hat er sich wohl gegen gewehrt. Warum? Weiß ich nicht. Ob das so hundertprozentig richtig ist, weiß ich auch nicht. Zumindest ist er dann zu den 49ers getradet worden für einen 5-Runden-Pick und 2021 Drittrunden-Pick. Aufgrund der Tatsache natürlich auch, dass Shanahan ihn noch kennt aus gemeinsamen Tagen in Washington und Joe Staley, der Langzeit-Left-Tackle der 49ers, ja seinen Ruhestand angekündigt hat.
Ja, genau. Also da siehst du mal wieder, dass Washington eine desaströse Front-Office-Abteilung dort hat und ins Feld führt und sich da nach wie vor auch mit der Ownership mit Dan Snyder nicht wirklich bessert, was das angeht, denn da haben sie wirklich massiv an Kapital liegen lassen, denn wir haben gesehen, Laremy Tunsil, der für 2 First-Round-Picks im Endeffekt getradet wurde im letzten Jahr und Trent Williams, der natürlich vom Alter her auf einer anderen Seite steht, aber dass er für einen Drittrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick dann getradet wird, das ist halt massiv unter Wert und das hat er sich selber erkämpft. Aber das ist auch eine Situation, die der Washingtoner hätte ausweichen können. Ne? Also sie hätten ihn im letzten Jahr traden können oder sie hätten ihm mehr entgegengehen können, also ihn quasi zufriedenstellen auf das, was er sagt, hören und darauf reagieren, anstatt einfach zu sagen, halt's Maul, spiel Football. Vermute mal, dass das jetzt so gesagt wurde.
Wahrscheinlich.
Oder zumindest durch die Blume so gesagt wurde. Und auch das, was natürlich auch medienscheltenmäßig passiert ist. Ne? Also sowohl der Agent des Spielers als auch die Teamseite stecken natürlich den Websheets und den ganzen anderen Flitzpiepen ihre Infos, um den öffentlichen Diskurs zu bestimmen. Ne?
Ja, weil ich meine, du hast vollkommen recht. Ich meine, ich erinnere mich noch an die Reports und da weiß man natürlich auch nicht immer, ob die hundertprozentig stimmen, aber genau knapp vor einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr vor dem letzten Draft kamen ja immer wieder die Gerüchte auf, Trent Williams getradet, wird er getradet, wird es ein First-Round-Pick für ihn, mindestens ein Second-Round-Pick und jetzt hat man im Grunde genommen ja, den fünften und nächstes Jahr einen dritten, was natürlich ein extremer Wertabfall ist sozusagen. Und Laremy Tunsil, du hast es angesprochen, der einen neuen Vertrag bekommen hat, beziehungsweise bleiben wir erstmal bei Trent Williams, der jetzt natürlich in San Francisco eine Lücke schließen kann, hoffen sie auf jeden Fall, wenn er auch wieder komplett gesund ist, aber Washington eben anderthalb Jahre im Grunde genommen verschlafen hatte eigentlich, ne?
Ja, also das ist, ich meine, das ist ein großartiger Trade für San Francisco. Ich meine, streng genommen können sie ihn nicht verlängern und dann nächstes Jahr gehen lassen und kriegen einen Drittrunden Compensatory Pick, ne? Das ist so das Minimum, was sie bekommen. Er ist ein Left Tackle, der ein regelmäßiger Pro Bowler oder All-Pro, glaube ich, sogar ist. Ich glaube, der war auch ein paar Mal All-Pro, ne? Mhm. Mit 31 Jahren im besten Tackle-Alter, also es gibt keinen Grund nicht zu denken, warum man nicht noch einen kompletten Vertrag, 5-Jahres-Vertrag ausspielen sollte auf dem hohen Niveau. Ist jetzt was anderes, wäre natürlich was anderes, wenn das jetzt ein 31-jähriger Running Back wäre, ne? Dann könnte ich das ja verstehen, aber es ist ein Tackle.
Oder Inside Linebacker?
Oder, nee, Inside Linebacker, ja, oder Cornerback, die haben auch immer ein kurzes Shelf Life, bevor das MDH abläuft, ne? Ja. ist es mindestens MHD, so rum. Okay, also Katastrophe für Washington. Super Deal für San Francisco. Mich wundert das ehrlich gesagt, dass da, warum da nicht vielleicht andere Teams noch mit reingegrätscht sind oder vielleicht sind es auch, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie alles sehr suspekt. Vielleicht hat Washington dann am Ende auch gesagt, so nee, wir traden nur mit Teams, die rote Logos haben. Keine Ahnung.
Kann gut sein bei Dan Snyder. Ich meine, der hat alles ja. Rot eingefärbt schon für Ron Rivera da in deren,
stimmt,
dessen
ja.
Basement. Aber ich meine, auch jetzt die Zahlen natürlich. Ich glaube, 12,5 Millionen ist jetzt denn die in dem letzten Jahr. Das vergleichbar können wir auch noch kurz aufgreifen, Christian. Auch das ist noch passiert. Laremy Tunsil, der einen neuen Vertrag bekommen hat von der GM-Sternschnuppe. Bill O'Brien. Das sind mal gut und gerne 10 Millionen Unterschied.
Ja gut, aber das ist halt auch klar, ne? Also der hat
ja
jetzt
natürlich
einen 5-Jahres-Vertrag ausgespielt.
Jetzt gerade unterschrieben und natürlich schon ein anderer Vertrag,
genau.
Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich.
Und auch Asinine Vertrag, ne? Also das darfst du halt auch nicht vergessen. Dass, also ich glaube, üblicherweise ist es ja so, dass jeder Tackle hingeht zu seinem General Manager und sagt, hier, guck hier, Tunsil, 22 Millionen, höchstbezahlter, ich will $1 mehr haben. Quasi in meiner Verlängerung. Ich glaube nicht, dass das mit Laremy Tunsil funktionieren wird, denn dann werden alle GMs sagen, ja gut, aber guck mal, wo er den Vertrag unterschrieben hat. Das geht nicht. So, ne, wir siedeln uns vielleicht bei den 20 Millionen an, es sei denn, der Tackle, der quasi um die Vertragsverlängerung kämpft, hat viel Leverage. Aber da hat sich Bill O'Brien mal wieder über den Tisch ziehen lassen. Oder ich weiß nicht, was er da für Pläne hat. Vielleicht will er auch den Wert des Franchises so in den Keller drücken, damit irgend so eine feindliche Übernahme passieren kann oder so. Ich weiß es nicht.
Von wem?
Ich weiß nicht.
Jerry Jones kauft die Texans auf, um ein Farmteam draus zu machen.
Ja, aber der Ölpreis ist doch gerade zum Keller.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, ob Jerry Jones sich vielleicht jetzt schon wieder pleite ist.
Hat er nicht von seiner Yacht rausgestreamt in Draft?
Kann sein.
Die zwar hässlich ohne Ende war, zumindest die Inneneinrichtung, aber von außen sah sie sehr teuer aus.
Ja, da wird ja immer der laufende Meter bezahlt, ne?
Ja, stimmt.
Bei diesen Yachten. Und Abramovic? Ah, nee, wechseln sich auch immer ab, wer die längste Yacht hat, ne?
Ja, das ist so wie die Left-Tackle-Verträge, Christian.
Ja,
auf jeden Fall können wir festhalten, etwas guter Job gemacht von Bill O'Brien da in dem Moment wieder mal. Na, ich meine, gut, ein Spieler, für den er sehr, sehr viel Draft-Picks ausgegeben hat, den gibt er jetzt
ja,
auch ein bisschen viel mehr Geld.
Ne? Das war natürlich, ich meine, dieser Vertrag selber, ich glaube, dass da Bill O'Brien am Ende vielleicht auch gar nicht mehr so viele Chancen hatte bei dem Tunsil-Deal, den besser zu gestalten, denn er musste eben Blankoscheck ausstellen und sagen, okay, trag ein, was du für richtig hältst und bitte sei nett, so dem Motto. Denn wenn er ihn hätte ziehen lassen, dann wäre er ja direkt gefeuert worden, ne? Also für 2 First-Round-Picks quasi einen Tackle ertraden und der haut dann danach ab. Das ist schwierig und dessen war sich Laremy Tunsil natürlich auch bewusst und dementsprechend hat er einen 3-Jahres-Vertrag auch nur bekommen, was extrem gut ist. Ja. Das heißt, er kann nach 3 Jahren, wenn der Markt möglicherweise, das Salary Cap möglicherweise nicht mehr bei 200 Millionen ist, sondern dann bei 260, 280, je nachdem, wie es mit Corona läuft und anderen Dingen, aber deutlich höher ist, Und dann kann er dann natürlich wieder nach marktüblichen Preisen unterschreiben. Und das ist großartig für Tunsil natürlich. Der Fehler war,
ja,
das kann ich noch ganz schön sagen, der Fehler war bei Bill O'Brien, dass er, als er ihn ertradet hat von Miami, dass er da den Trade nicht contingent, also abhängig von einer Vertragsverlängerung gemacht hat.
Ja, oder direkt so die Vertragsverlängerung danach gemacht hätte.
Ja, also sehr viele gute Teams machen es halt so, dass wenn sie dann so einen Trade machen, dass sie dann direkt schon einen Vertrag aushandeln quasi, ne? Und sagen, okay, wir traden, wenn er dann die Verlängerung und so weiter unterschreibt, damit es halt nicht in so eine Situation reinkommt.
Vielleicht ja auch eine Runde, warum Trent Williams dann jetzt zu den 49ers gegangen ist, weil vielleicht Minnesota ähnliches, wie du es gerade gesagt hast, dran angeknüpft hat, nämlich dass man vielleicht direkt eine Vertragsverlängerung mit ihm unterschreibt oder zumindest versucht, das Geld von ihm aus der Saison nochmal zu strecken oder nochmal teamfreundlicher zu gestalten.
Oder Dan Snyder hat die Info rausgeleakt, um irgendwie den Preis nochmal hochzutreiben oder so, und da war überhaupt nichts dran.
Freuen kann sich auf jeden Fall auch Taysom Hill. Wir kommen mal zur Quarterback-Situation in New Orleans, Christian. Drew Brees hat so ein bisschen das bekommen, was Tom Brady sich ja vielleicht von New England erhofft hätte. Zumindest haben sie ihn jetzt gesigned in der Offseason nochmal. Dann haben sie jetzt Taysom Hill man kann nur nicht mal sagen, zweiten Quarterback, sondern eher so ein, ich weiß nicht, wie ich ihn bezeichnen soll, Gadget.
Jack of all trades, Master of none.
Ja, also er ist im Grunde genommen der Enforcer im Special Team. Er ist irgendwie Tight End. Nee,
Special Team will er ja nicht mehr so viel spielen, ne?
Ja, aber das ist so ein bisschen so, da holt er seinen Juice her. Das ist so ein bisschen so wie der Enforcer im Eishockey. Wenn du mal irgendwie richtig Stimmung brauchst im Stadion, dann schickst du ihn aufs Eis, der haut den einen oder anderen.
Ach, der Goon.
Genau, die Zähne raus und dann sind alle wieder happy und dann kriegt er eine Zeitstrafe und muss wieder auf die Bank. Aber so ein bisschen so ist Taysom Hill, der irgendwie das Feld runterrast wie so ein Angestachelter, der dann irgendwie das Tackle macht im Special Team und das gegnerische Team in der eigenen 10-Yard-Linie hält und dafür dann gefeiert wird. Und dann im nächsten Zug ist er Tight End, dann spielt er mal kurz Quarterback. Auf jeden Fall für einen Quarterback, der relativ wenig Pässe geworfen hat, war das jetzt nochmal eine streng genommen ein Jahres 16-Millionen-Verlängerung, die er bekommen hat, nachdem er ja schon das Tender sozusagen auferlegt bekommen hat.
Ja. Ja, ich check's nicht so ganz. Also ich bin da sehr skeptisch, was das betrifft. 16 Millionen, damit ist er gleichzeitig der höchstbezahlte Tight End und der höchstbezahlte Running Back.
Stimmt, so habe ich es auch noch nicht betrachtet.
Also,
und der höchstbezahlte Gunner.
Ja, vielleicht wird er auch noch Longsnapper oder so, ich weiß das nicht.
Vielleicht haben sie alle Positionen zusammengerechnet, die er zahlt.
Oh ja, stimmt. Das ist ja, im Prinzip hat er das geschafft, was Le'Veon Bell wollte in Pittsburgh, ne? Ja. So, dass er als Weapon bezahlt wird und nicht als Running Back, ne? Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll, Taysom Hill. Ich meine, der ist auch schon 30 Jahre alt, ne? Oder ich glaube 29 oder so.
Ja, irgendwie so.
Das ist, keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht schafft das ja und wird Starting Quarterback oder so und definiert die Position neu und Peyton wird irgendwie das der neue Bill Belichick oder so.
Also Peyton, ja. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt auch noch mal relativ frisch Jameis Winston, der ja von Tom Brady so ein bisschen aus dem Steuerparadies Florida rausgetrieben wurde, unter Vertrag genommen. Wir haben schon mal angesprochen, verdient jetzt ungefähr insgesamt im Base Salary so viel, was er im letzten Jahr in der Woche verdient hat. Du hast es angesprochen, Christian, um die 4 Millionen nochmal Incentives holen, aber dafür muss er wirklich sehr viel Spielzeit bekommen, plus, glaube ich, auch noch einen Pro Bowl machen oder den Pro Bowl machen, eins von beiden. Ich meine, Teddy Bridgewater hatte letztes Jahr das Glück, jetzt kann man natürlich streiten, Teddy Bridgewater versus Jameis Winston. Auf jeden
Fall. Der Taysom Hill dann spielen, oder?
Ich weiß es nicht. Es ist natürlich so ein super Low-Bargain-Deal für Jameis Winston. Man weiß ja auch nicht, ob er dann damit überhaupt im Team sein wird, aber auf jeden Fall. Vielleicht bringt er auch, wurde er nur eingekauft für so ein paar Insights, um gegen Tampa in der Saison besser performen zu können.
Es ist jetzt auch einfach nicht so schlechtes Business, wenn du so billig dir einen einen First-Round-Pedigree-Quarterback dir nochmal reinholst, ne? Nochmal einmal abklopfen, gucken, ob irgendwas drin ist und danach wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Ne?
ob irgendwas drin ist, oder hast du so eine Playbook-Kopie von Tampa.
Also ich glaube, das nächste Interessante, was du von Winston sehen wirst, ist eine 30-for-30 über seine 30-for-30-Saison.
das ist wahrscheinlich leider gut möglich. So viel dazu. Wir haben jetzt noch so ein bisschen abschließendes Thema, Christian, wie jede Woche bisher in den letzten Wochen das Thema Corona-Krise und die NFL. Wir haben ja Einschätzungen abgegeben. Ich sehe momentan meine Einschätzung bei mir weiterhin bestehen, dass ich es für sehr unrealistisch halte, dass wir überhaupt eine Saison sehen werden.
Wir haben jetzt wieder das übliche Problem. Weißt du die Zahlen noch, die wir letztes Mal genannt hatten?
Nö, das wissen wir ja nie, aber ich sage sowas, also more probable than not.
Dass sie nicht stattfindet? Ja. Also 51% beziehungsweise 49%.
Ich würde sagen, ja, irgendwie sowas. Aber
ich glaube, du hättest letztes Mal auch so 50-50 gehabt und ich hatte, glaube ich, so 70-30 oder so.
Aber die Frage ist jetzt natürlich, was gibt es für neue Informationen?
Ja, also das Wichtigste ist nach wie vor Testing, ne? Und da ist, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr alle den Drosten-Podcast hört, der jetzt nur noch zweimal die Woche kommt, und wie gut ihr da informiert seid, was das angeht. Es gibt ja diese ELISA-Tests schon, die wohl gut massenproduziert werden können, so wie ich das verstehe. Ne? Also diese Tests, die auf Antikörper testen und nicht den Virus nachweisen, sondern nur gucken, ob dein Körper auf den Virus reagiert. Und die scheinen wohl gut skalierbar zu sein und dementsprechend dann auch in hoher Stückzahl raushaubar zu sein, denn sonst alle Tests, die jetzt im Moment gerade laufen, sind ja alle von Labormenschen quasi gemacht und die sind natürlich, die können sich nicht einfach spalten und die kannst du nicht in einer Woche rantrainieren wahrscheinlich. Ja. Und solange es keine gute Möglichkeit gibt, viel zu testen, sehe ich auch nicht, wie eine Bundesliga wieder losgehen soll, denn irgendjemand hatte das mal ausgerechnet, bei Twitter habe ich das gesehen. Ich glaube, wenn die Bundesliga spielen wollen würde, dann müssten im Endeffekt, ich glaube, 2% aller verfügbaren Tests, die in Deutschland gemacht werden können, quasi für Fußball draufgehen.
Ja, aber bis dahin hat ja wahrscheinlich Christian Lindner zusammen mit Frank Thelen schon längst eine Blockchain kreiert, die das alles macht.
Ja. Und 10-mal darauf hingewiesen, dass wenn wir es nicht machen, die Chinesen das tun.
Ja, also, ich meine, gut, aber diese moralische Komponente, ist natürlich ein großes Problem. In Amerika ist sie nicht existent, weil ich hatte es vorhin angesprochen, wenn da die weißen Besitzerfamilien sagen, wir machen das, dann wird es halt gemacht. In Deutschland ist ja diese Frage in erster Linie auch eine große moralische Frage. Egal, ob es 0, wie viel Prozent der Testvolumina sind, die gebraucht werden würden. Es ist halt einfach eine moralische Frage, sind auch 0,0003% überhaupt nötig, um so etwas wie Sport zu betreiben? Und ich sage definitiv nein. In Amerika ist die Frage halt wahrscheinlich nicht unbedingt eine moralische, sondern einfach nur, kriegt man es hin? Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich glaube, was man von den täglichen, obwohl jetzt gibt es ja keine täglichen Pressebriefings mehr, nachdem die Reporter zu böse waren, die gewollten Tests von 5 Millionen am Tag haben die Amerikaner bis jetzt insgesamt
gehabt. Das ist überhaupt nicht möglich.
Das heißt,
das geht halt nicht mit diesem, PCR-Test.
Ja, aber es wird halt auch so schnell nicht sein. Ich meine, selbst die einigermaßen neutralen Stimmen in Amerika sagen, das ist frühestens zum Ende des Sommers möglich. Und dann ist halt die Frage, zumindest
meine Dr. Fauci hatte sich auch geäußert.
Ja, aber wie willst du das dann für den Sport opfern? Beziehungsweise willst du das bereitstellen? Und die Sache ist dann natürlich auch, wie geht man dann vor? Wie geht man dann vor? Auch die gleiche Frage stellt sich ja zum Beispiel auch im Fußball in Deutschland und das ist absoluter Bullshit. Wie gehst du denn vor, wenn ein Spieler positiv getestet wird? Nimmst du das Team dann raus oder nimmst du nur den Spieler raus und sagst so, ja, solange die anderen nicht positiv getestet sind, dürfen die weiterspielen, was absoluter Quatsch ist, weil von der Bevölkerung erwartet man, dass wenn du positiv getestet bist, alle Kontaktpersonen etc. begebt euch in Selbstisolation, nur von Sportlern, denen erlaubt man dann weiterzuspielen. Das heißt...
Ja, soweit haben die noch nicht gedacht.
Genau. Ja, aber das wäre halt der Fall.
Sagen wir mal, gedacht und gesagt, oh, das Thema sollten wir am besten nicht erwähnen, wenn wir über über mögliche Weiterführung der Bundesliga-Saison reden.
Aber ich meine, überleg mal, stell mal vor, keine Ahnung, bei Denver Broncos wird, Drew Lock positiv getestet. So, dann müsstest du im Grunde genommen das komplette Team der Denver Broncos rausnehmen. Und dann, was machst du dann? Dann ist im Grunde genommen schon der komplette Spielplan über den Haufen geworfen.
Nee, das sind doch alles Menschen ohne Vorerkrankung.
Ja, okay. Von daher, wir sind noch bei weitem nur nicht da, wo wir, wo es sein müsste, um die quasi die Tests zu haben. Und dann ist eben, bleibt weiterhin die Frage, was machst du, wenn du dann eben mit den vorhandenen Tests positiv Testbefunde hast? Und das ist halt höchst unwahrscheinlich, dass es da einen Spielbetrieb geben kann.
Ja, ich meine, das eine ist, die Spieler müssen sich bereit erklären, wirklich über lange Zeit in einen Lockdown reinzugehen. Hm. Also weg von ihrer Familie, meinetwegen irgendwie in einem Hotel zu leben oder so und da auch nur in einem, du bräuchtest wirklich so einen Personenkreis von wahrscheinlich 400 Menschen dann am Ende, inklusive der Spieler oder vielleicht auch 300 Menschen, Köche und so weiter und so, die dann irgendwie mehr oder weniger in Quarantäne sind, ne? Und du bräuchtest halt diese Testkapazitäten, die jetzt halt nicht mehr diese PCR-Tester, sondern ELISA-Tester heißen die, glaube ich, ne? Die dann auch zuverlässig sind, denn dann auch da gab es viele Probleme. Da gibt es wohl schon einige auf dem Markt, die aber alle irgendwie nicht so wirklich gut sind. So, die, wo halt viele irgendwie falsche positive anzeigen und so weiter. Und davon hängt es dann halt ab und naja, das ist dann am Ende, ist es dann, glaube ich, auch eine Kostenfrage für die NFL, ob sich das dann überhaupt lohnt, die ganzen Kosten, die sie ausgeben müssten, um die NFL am Laufen zu halten.
Ja, und vor allen Dingen, wie profitabel oder was heißt profitabel sowieso glaub, nicht
profitabel
mehr.
Profitabel ist es schon ziemlich. Ja,
also profitabel, obwohl, ja, aber beziehungsweise wie interessant ist dann eine derartige NFL-Saison? Ich meine, keine Ahnung, wenn jetzt ja, alle sich irgendwo in den, weiß ich nicht, in Montana oder in irgendeinem anderen Getreidesilo alle verschanzen, um dann eine, weiß ich nicht, in kürzester Zeit so eine Saison abzuhalten und dann.
Was Aufmerksamkeit angeht, ist es, glaube ich, könnte es kaum besser sein. Denn du hast es jetzt auch gesehen, der Draft war der erfolgreichste jemals. Ne? Also ich glaube auch, waren es nicht sogar am Ende sogar irgendwie 15% mehr Leute, die eingeschaltet haben oder so.
Ja.
Also wirklich nochmal die Zahlen deutlich erhöht, nicht nur so ein bisschen, sondern deutlich. Was ja auch klar ist, denn viele Leute konnten jetzt halt nicht irgendwie gerade ein Bierchen auf der Veranda trinken, sondern mussten halt drin sitzen. Und dementsprechend hätte die NFL natürlich dann auch in der Corona-Situation, glaube ich, deutlich mehr Potenzial, was das Publikum angeht. Mhm. Die Frage ist aber halt trotzdem, inwiefern Werbegelder und so weiter reinkommen können. Ne? Ich meine, wenn du keine Tickets verkaufen kannst und halt auch die Wirtschaft sowieso down ist, dann sind natürlich auch die Werbeeinnahmen für die TV-Sender geringer und dementsprechend auch das Geld, das dann wieder fließt. Also ist schwer.
Ja, und vor allen Dingen auch so eine Kondens-Saison, weil wenn sich wirklich alle darauf einigen würden, unter Quarantäne zu gehen, um so eine Saison zu spielen, das heißt, man müsste das ja auch wirklich sehr, sehr zusammenquetschen alles. Und wenn ich mir dann nur vorstelle, keine Ahnung, dann verletzt sich der erste Tom Brady und dann vielleicht auch noch ein Drew Brees und so weiter und so fort. Und dann sackt natürlich auch das Interesse daran extrem schnell ab, ne? Also könnte ich mir halt gut vorstellen, dadurch, dass vielleicht einfach dann durch Überbelastung mehr Verletzungen als sowieso schon da
ja,
sind, entstehen
das kann
werden,
sein.
Dann
ja. Aber ich glaube, dass halt dadurch, dass ich glaube, dass halt Content generell profitiert von diesen ganzen Lockdown-Geschichten. Und wenn dann die Qualität des Contents schlechter wird, ist es, glaube ich, trotzdem weniger schwerwiegend als dann der Bedarf für Content, weißt du?
Ja,
so
das kann
sagen.
Das mit Sicherheit, klar, da würde ich dir absolut recht geben.
Felix, ich glaube, wir sollten noch ein paar Podcasts starten. Jetzt Content is King.
Absolut, ja, machen wir. Wir können ja einen darüber starten, wie wahrscheinlich es ist, dass die Tour de France stattfinden, Christian. Mit oder ohne
Zuschauer. Das ist das erste Mal, dass die Tour de France nicht stattfindet, ohne dass ein Krieg dafür Grund ist.
Ja.
Aber es ist ja auch Krieg gegen Corona, hat ja Macron selber auch gesagt.
Ja, eben, das ist alles recht.
Also dann können wir die TDF auch absagen, oder?
Nee, auf keinen Fall.
Nee?
Wird alles gleichzeitig stattfinden. Tour de France.
Miguel Indurain würde sich im Grab.
Tour de France eine Woche, direkt danach Giro, direkt danach Vuelta und dann nochmal schnell Weltmeisterschaften.
Ja, guck, und die Radfahrer, die kannst du sogar gut in Quarantäne packen. Die sind doch sowieso die ganze Zeit in ihren komischen LKWs untergebracht, oder?
Ja, eben. Die nehmen, die haben ja auch kein Problem damit, irgendwelche Sachen zu schlucken und Medikamente zu nehmen. Die kannst du ja auch voll ballern.
Stell dir mal vor, die müssen alle mit so einer N95-Maske Fahrrad fahren. Die fallen doch vom Fahrrad, oder?
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich meine, das wird ja spannend. Stell mal vor, keine Ahnung. Ich stelle mir nur vor, wie das dann im, sagen wir mal, die NFL, ich gehe immer noch davon aus, dass die NFL-Saison nicht stattfinden wird. Das heißt, alle, das ist ja auch dann so ein Jahr verloren, so ein bisschen. Gleiches gilt ja auch für NBA etc. pp. Und wir sehen das ja auch zum Beispiel in Deutschland, Europa, weltweit. All die Sachen werden verschoben auf nächstes Jahr. Und dann haben wir auf einmal das super Megasportjahr 2021 mit Olympischen Spielen, Europa, Weltmeisterschaften hier und da und alle Großsport-Events, die dieses Jahr irgendwie absagen mussten, wollen dann natürlich dementsprechend mit einem großen Knall im 2021 weitermachen. Das wird, das wird der Wirtschaft auch schaden, weil dann keiner mehr arbeiten gehen kann, weil du nur noch für Sport gucken kannst von morgens bis abends.
Dann hast du einen Sport-Lockdown.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Es ist extrem schwierig, ne? Also wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass tatsächlich auch weltgesellschaftliche Wandlungen durchaus realistisch sind, ne?
Ja.
Je nachdem, auf welcher Größenordnung du das bedacht hast, aber da ist ja schon eine Sache, die große Einflüsse haben kann und die durchaus teilweise auch scary sind, ne? Teilweise hoffnungsvoll, ja. Teilweise scary. Also, ja, insofern ist es vielleicht auch sinnlos, dass wir hier darüber spekulieren, aber es ist vielleicht ein bisschen spaßig.
Wo bist du denn mit deiner Einschätzung zum Abschluss der heutigen Folge?
Ich hatte gehofft, dass ich dran vorbeikomme.
Nee, kommst du nicht. Also
ich sag trotzdem, greedy alte weiße Männer, die finden Weg. Ich bleib bei 70-30. Ich glaube, 70-30 hat das letztes Mal. Ich glaube, ich sink vielleicht ein bisschen runter auf 65 findet statt, 35 findet nicht statt.
Ich sag's, 70 findet nicht statt oder 70 findet statt?
Findet. Also 65.
Dann sage ich 5, also ich bin mittlerweile bei um die 70%, dass es nicht stattfindet.
Okay.
Weil keine Ahnung, in allen anderen Ländern, in denen Sport ähnlich wichtig ist, gewisse sporting Events wichtig sind, die sagen jetzt schon, bis Oktober können wir nichts machen. Und wenn die NFL...
Ja gut, aber die NFL hat ja gesagt, selbst am 15. Oktober könnten sie noch eine 16-Spiele-Saison stattfinden lassen.
Ich bin sehr gespannt, was bis
und
dahin.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch einige dumme Entscheidungen getroffen werden, denn das ist auch die Hauptwahlkampfzeit und ich kann mir gut vorstellen, dass Trump dann sagt so, wir wollen Football haben und dann quasi da noch einen Persilschein für ausstellt oder so.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, da müssen
Biden wird sagen, was ist los? Wo bin ich hier?
Kann ich ein bisschen weiterschlagen?
wir driften ab, aber ich bin quasi genau in gegenteiliger Meinung von dem, was du gesagt hast. Ja, das war's für heute. Wir bleiben dran an diesem heiklen und schwierigen Thema und natürlich auch den Entwicklungen in den kommenden Wochen, wenn es denn überhaupt Entwicklung geben wird. Wir müssen nochmal gucken, wie der Kalender in der NFL dann aussehen könnte.
Ich glaube, wir können grundsätzlich sagen, wir versuchen alle 2 Wochen on air zu kommen.
Genau, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Christian. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Teilen und wünschen euch eine angenehme Restwoche, einen angenehmen Feiertag hoffentlich für die, die nicht arbeiten müssen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.